In dem heutigen Video, das ist übrigens mein erstes Video, was ich jemals zu einem Biologie-Thema gemacht habe, möchte ich ganz allgemein erstmal damit anfangen, eine Begriffsdefinition zu geben, was man unter dem Begriff Ökologie, unter dem Themengebiet Ökologie versteht. Die Ökologie ist eine Lehre. Und diese Lehre beschäftigt sich mit den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt, beziehungsweise der Umwelt zu ihrer Lebewesen, und diesen Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieser Beziehung Lebewesen, Umwelt, Umwelt, Lebewesen. Also eigentlich eine ganz einfache Definition. Ich werde sie jetzt nochmal eben vorlesen. Die Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt und den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten dieser Beziehung. Ich hoffe, ihr habt soweit das noch verstanden.
Herzlich willkommen mal wieder zum Jagdfunk. Wir haben den 5. November 2015 und nach einer langen, schmerzhaften Pause bin ich wieder da. Ja, die Pause war in der Tat schmerzhaft, weil dieses Thema, was heute kommt, vorzubereiten, war halt so kompliziert, dass ich es schlichtweg nicht machen konnte. Das Thema heute ist nämlich Ökologie. Damit wurden wir ja alle malträtiert in den letzten Monaten. Und es hält sicherlich im Alltag auch noch an. Und dieses Thema mal näher zu beleuchten, dazu habe ich mir den Spezialfachexperten eingeladen. Das ist heute der Siegfried, Siegfried Dafnik. Herzlich willkommen im Jagdfunk.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön für die Begrüßung. Großer Experte kann man ja nicht sagen. Ja,
die aber Welt ist voller Experten.
Ich lebe halt mit dem Begriff, meine Firma heißt Schnittstelle Ökologie und ich lebe seit 35 Jahren von diesem Begriff oder mit diesem Begriff ja. Und verdiene mein Geld damit.
Ja, mit Ökologie sein Geld verdienen, das will ja im Moment so mancher und mancher tut es, glaube ich, auch. Ne? Man kann dieses Etikett an ganz viele Dinge dranhängen. Mhm. Bevor wir uns da aber weiter mal rein vertiefen, vielleicht erzählst du einfach mal so deine Geschichte und wie du so in die Natur gerutscht bist.
Ja, also ich bin geboren 1000 Kilometer östlich von hier in Kaschubien. Wer das kennt, hat mal der Herr Grass einen schönen Roman drüber geschrieben. Da bin ich geboren als Sohn von Deutschen und Polen gleichzeitig. Und die Kaschuben selber sind auch noch ein eigenes Völkchen. Auch in Polen waren die eine Minderheit. Und da gibt es also eine lustige Sprachmischung. Und mein Vater war letztendlich Bauer, der den Bauernhof von Deutschen übernommen hatte. Mein Geburtsort heißt Fust Petershütte. Also ein gewisser Herr Faust, niemand achte auf den Herrn Goethe, hat da eine Glashütte gemacht. Und das ist aber ein Ort von nur noch 60 Einwohnern. Ja. Und dann sind wir 1959 ausgesiedelt, weil wir eben diesen Bauernhof nicht halten wollten und konnten. Und weil wir auch eben meine Mutter insbesondere nach Deutschland wollte. Und ja. Mein Vater fand das auch nicht so lustig in dem damals kommunistischen Polen. Ja. Und sind dann eben nach Deutschland ausgesiedelt. Und da gibt es die schöne Anekdote, wie ich verloren gegangen bin, weil als die Ausreise da war. Das musste dann Holla Kabolla gehen. Also das war so, dass man die beantragen musste. Und dann wurde man sozusagen aller Ehrenrechte enthoben, weil man die polnischen Staat verlassen wollte. Und dann gab es entweder die Alternative, man kam ins Gefängnis oder man wurde losgeschickt. Ja. Das dauerte dann, also innerhalb von 24 Stunden musste man dann alles gepackt haben und losgezogen sein, wenn man die Genehmigung bekam. Das war bei uns so. Und dann sollte es morgens früh losgehen und Klein Siegfried, der 5 Jahre alt war, war weg.
Okay.
Und tauchte dann aber irgendwann doch rechtzeitig zum Aufbruch gerade so noch auf und wurde dann gefragt, wo bist du denn gewesen? Ja, ich bin noch mal einmal rundgegangen über unsere Länder und habe mich verabschiedet von der ganzen Natur da draußen. Und das muss mich wohl geprägt haben, außerdem natürlich dann später mein Vater, der dann das Angeln angefangen hat, und da war ich dann auch ein bisschen mit bei, oder dann habe ich ihn ganz schnell überholt beim Fischen. Das war ruckzuck. Kinder können sowas viel besser als ihre Väter.
Ja.
Und dann sind wir halt zusammen in einen Angelverein eingetreten. Und dann habe ich festgestellt, in der Stadt, wo wir wohnten, Letmathe, bin dann gelernter Sauerländer geworden, mit allem, was dazugehört, inklusive der westfälischen Sturheit und des Unverständnisses für jeden Karneval, der da abgeht, also Vollsauerländer sozusagen.
Ja, dann herzlich willkommen in Köln.
Ja, eben. Genau das. Also da war eben der Fluss, die Lenne, vollständig rot. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Die Zustände, die da in den 60er Jahren geherrscht haben, der Fluss war komplett vergiftet, war also mit Cyanabwässern, das ganze Sauerland steckt voll mit Eisenindustrie, metallverarbeitende Industrie, oberflächenbearbeitende Industrie. Und die haben da also Beizen, Säuren, Tod und Teufel, das ist einfach ins Gewässer damals gekippt worden. Mhm. Und wir haben 1971 von dem Angelverein, wo ich da drin war, eine Befischung gemacht, zusammen mit der Landesanstalt für Fischerei damals, die jetzt Lahnhof heißt. Mhm. Zu dem Titel kommen wir vielleicht dann später nochmal irgendwann. dann haben da so 30 Angler mit allen Ködern, die möglich sind, inklusive Kunstköder, Würmer, alles, was man so sonst so eklig findet. Und die Landesanstalt für Fischerei mit Netzen, Elektrofischereigerät, Tod und Teufel gefischt, und wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Mhm. Das war 1971. Und damals war ja die SPD dann angetreten, in der ersten Ökologiewelle sozusagen. Da nannte sich das noch nicht. Ja, die war also, man kann sich's wirklich nicht mehr vorstellen. Also ja. es gibt irgendeinen Kriminalfilm aus, so ein Actionfilm aus Großbritannien. Da sieht man sowas mal im Hintergrund. Da hängt einer über dem Fluss und da sieht man da was ganz Braunes unten lang fließen. Das war schlicht und ergreifend Eisenocker, was da durchgegangen ist. Mhm. Und das heute noch in dem Auenleben, findet man heute noch eine Schicht, die genau diese 100-jährige Industriegeschichte abbildet. Ne? Also wirklich so eine Schicht im Lehm, die rostrot ist. Also kompletto einmal rostrot, weil die das einfach immer schön in die da reingekippt haben. Und das waren im Übrigen nicht nur die Lenne, der es da so ging, also die Volme, Rahme, Denette, also die gesamten, eine ganze Reihe von den Sauerlandgewässern haben alle so ausgesehen. Ne? Okay. Und waren also klinisch tot. Ne? Das Lustige war, es gab da auch ein Wasserwerk in dem Kalk, da ist eine Kalkrippe, die da durchläuft. Also wir haben in den Steinbrüchen da gespielt, auch weil da Letmathe selber war um die Zeit rheinisch-westfälische Kalkwerke, die haben da Riesensprengungen gemacht, auch um den Kalk da abzubauen. Und da war ein Wasserwerk drin und das hat also jahrzehntelang gefördert. Nur 1975 oder 76 gab es dann einen Bakterieneinbruch und jeder hat sich gewundert, wo kommen die Bakterien her? Ja, natürlich, die haben Uferfiltratwasser, beziehungsweise was durch die Klüfte von dem Kalk da durchging. Und das war zum ersten Mal, dass die Lenne angefangen hat, wieder Leben von sich zu geben. Also wo wir bei Ökologie sind, da ist man dann bei der Ökologie. Da hat es also dann die Bakterien offenbar durch diese Fissuren, die in dem Kalkgestein mit drin sind, im Gegensatz eben zu diesen Kiesbetten, die man sonst so kennt, ist es dann offenbar die Bakterien durchgeschlagen. Und das war vorher hat das keiner gemerkt, aber ich wage mir nicht vorzustellen, was dann sonst so an Schadstoffen mitgekommen ist, die keiner gemessen hat.
Okay. Und ich meine, du.
Und das war sozusagen ja. die Verbindungen, die mich dazu bewegt haben, dann also da war für mich völlig klar, entweder ich studiere Biologie oder Was ich auch noch überlegt hatte, war Wasserbau. Und irgendwie habe ich dann einfach Biologie genommen und habe allerdings an der Ruhr-Uni in Bochum studiert, nachdem ich vorher noch 2 Jahre, wir mussten noch 2 Jahre Zivildienst machen, das war so richtig mit Bestrafung noch. Heutzutage, jetzt als es der Zivildienst aufhörte, hat man ja händeringend Zivis gesucht noch und fand das ganz unfittlich, dass der Wehrdienst abgeschafft worden ist. Damals waren wir noch Vaterlandsverräter und Schweinehunde und langhaarige Affen, die dann in den Zivildienst gegangen sind, anstatt ihr Vaterland zu verteidigen. Also auch das kann man den meinen Kindern jetzt das heute überhaupt nicht mehr verständlich zu machen, dass damals Australien leichter erreichbar war als Görlitz oder sonst irgendein irgend so ein Kaff da auf der anderen Seite von dem Eisernen Vorhang. Ne? Ja. Und welchen Schiss wir hatten, um nach Berlin zu fahren. Also das war für die alle heute nicht mehr nachvollziehbar und das so war das eben da. Ne? Also wir waren sozusagen die Exoten, die noch vor Gericht stehen mussten. Ich musste sogar eine Gerichtsverhandlung machen, um meinen Zivildienst antreten zu dürfen da. Mhm. Und deswegen habe ich also relativ spät auch angefangen zu studieren. Aber das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man ja schon ein mehr oder weniger fertiger Mensch war, als man in die Uni gekommen ist. Mhm. Und ganz andere Erlebnisse hatte, also inklusive Leichen weg. Nicht mit wegtransportieren, sondern feststellen, dass man die nicht mehr mitnimmt und dass einem auch Leute unter den Händen weggestorben sind. Also das als junger Mensch war schon auch eine beeindruckende Angelegenheit.
Ja, dieses mal eine Zeit lang Teil einer Gesellschaft zu sein.
Ja, ja.
Also ich habe es jetzt als Soldat gemacht, damals 15 Monate, aber auf jeden Fall, man war mal für... Ja,
die durften noch 18 Zeit. Monate
ja.
bei uns.
Ne? Ja, ja. Man war halt mal dabei und hat gemerkt, dass man in einem gesellschaftlichen Kontext steht. Ne?
Mhm. Also, ja, vor allen Dingen also auch Verantwortung übernehmen muss plötzlich und unerwartet. Ne?
Ja.
Also da liegt jetzt einer vor dir und du musst zusehen, wie du mit dem fertig wirst. Und das war nach ganzen, ich glaube, 4 Wochen oder was haben wir da auf dem IT eine Rettungssanitäter-Ausbildung nannte sich das bekommen. Das ist heute ein ganzer Berufszweig. Ne?
Ja. Ja.
Damals haben die uns auf die Menschheit losgelassen. Ne?
Ja.
War einfach so, ne? Und aus dem Hintergrund bin ich dann halt Biologie studieren gegangen. Habe mich vor allen Dingen also immer schon für klassische Biologie interessiert gehabt. Pflanzen, Tiere, der ganze Unsinn. Aber wir haben damals auch noch die Möglichkeit gehabt, einmal das komplette, das nennt sich ND-Gebäude. Das heißt also, die Ruhr-Uni in Bochum war ja damals niegelnagelneu. Wir haben gerade eben letztens 50-jähriges Bestehen gefeiert und hatten also von dem Fachschaftsrat da auch einen eigenen Tisch draußen und haben dann die jungen Leute getroffen, die jetzt heute Biologie da studieren. Und was diese klassischen Inhalte angeht, hat sich natürlich wenig getan.
Ja.
Aber das war halt so, dass man damals aber auch noch das gesamte Gebäude rauf und runter studieren durfte. Das heißt also, ich habe am Elektronenmikroskop gesessen und wir haben Bilder gemacht. Also wir haben Pharmakologie studiert, ich habe einen pflanzenphysiologischen Kurs gemacht, ich habe Pharmakologie einen Kurs gemacht, Humanbiologie, das durfte man alles. Heutzutage, meine Tochter studiert jetzt auch aus kaum bekannten Gründen Biologie. Und das war halt so, dass wir das alles durften und die dürfen das heute nicht mehr. Ne? Das heißt, die müssen sich gleich von Anfang an im Grunde festlegen, was wollt ihr denn am Ende berufsmäßig machen, müssen sofort Mikrobiologen werden, müssen Fischbiologen oder sonst was werden. Die macht jetzt ein Studium als Masterstudiengang, das nennt sich Biodiversität. Was das soll, weiß ich überhaupt nicht. Also absolut gequälter Schwachsinn nach meinem Dafürhalten, aber ja. Ist halt auch wieder so eine Begrifflichkeit, wo man mit Reklame machen kann. Das heißt also, die versuchen natürlich jetzt auch Studenten zu bekommen. Bei uns damals war es ja noch umgekehrt. Da musste man ja noch anstehen für Studienplätze. Aber dafür, wenn man mal drin war, durfte man alles studieren. Also ich habe, wie gesagt, einmal das Gebäude rauf und runter studiert. Und dann haben wir zusammen, weil das auch schon immer mein Interesse war, den Professor Schumacher aufgetan. Der war zwar Korallenwissenschaftler, aber der machte eben Ökologie. Und zwar aquatische Ökologie, das war das Entscheidende dran.
Okay.
Und da haben wir uns dann zu dritt letztendlich dann mal auch mal eine Zeit lang zu viert, aber im Wesentlichen waren wir dann zu dritt drangehängt und haben eine eigene Arbeitsgruppe Hydrobiologie aufgemacht, okay. Also aquatische Ökologie im Grunde genommen.
Also bevor wir da reingehen, diese breite Bildungsansatz, wie man den damals verfolgt hat, im Vergleich zu dem heute ja, also ich leitete ja so ein mit Spezialfachexperte, ne? Also ein bisschen ins Lustige gezogen, steht ja heute unter jedem Fernsehgesicht drunter, klar. Das Expertentum. Diesen Unterbau bekommen, ist das aus deiner Sicht was Wesentliches?
Das war sogar ganz entscheidend. Also für uns war das ganz entscheidend, den Einstieg in diese Spezialwissenschaften überhaupt vernünftig machen zu können. Also ich habe zum Beispiel eines der schönsten Beispiele, die wir damals gesehen haben, war, da hat man am sogenannten Tintenfischaxon Ableitungen gemacht, also Nervenphysiologie.
Nimm die Begriffe mal eben auseinander. Tintenfischaxon hört sich.
Axon heißt das.
Axon, ja.
Das heißt also das ist das Entscheidende dran. Also die Tintenfische, die Kalmare in Wirklichkeit, die Fallkalmare, die haben hinten einen riesen Axon, heißt das Ding, also einen riesen Nervenstrang statt einer Wirbelsäule, weil das sind ja wirbellose Tiere.
Ja.
Aber damit die schnell Nervenleitungen machen können, haben die halt einen riesen Nervenstrang hinten drin, wo ganz viele Nerven vereinigt sind. Und die gehen auf deren, ja, Rücken haben die ja nicht, aber jedenfalls hinten irgendwo laufen die lang. Und die haben eine riesenschnelle Leitungsfähigkeit und die kann man natürlich sehr schön abgreifen. Damals konnte man nicht so mit so ganz vielen kleinen Pieksernchen und an die kleinen Nerven dran, die wir sonst so üblicherweise haben. Also das Ding ist wirklich schon 1,5 Millimeter Durchmesser. Da kannst du so richtig mit Elektroden reinpieken und was ableiten und Nervenleitungsbahnen sozusagen studieren als Modell.
Okay.
Und das Ganze nannte sich eben Loligo. Nur kein Mensch, den man dann gefragt hat von den Physiologen, wusste, was das ist. Loligo, ja, was ist denn das jetzt? Ne? Mhm. Und dann haben wir denen mal mitgeteilt, das wäre ein Tintenfisch. Ne? Und dann muss man mal mitteilen, dass die eben, Nervenleitungen natürlich ein gutes Modell sind, einerseits, andererseits, aber natürlich mit uns so wenig zu tun haben wie nur irgendwas. Ne?
Ja.
Und deswegen sind dann die Physiologen später auch drauf gekommen, halt höhere Lebewesen und Wirbeltiere vor allen Dingen dann weiter zu verfolgen, weil die auch andere Nervenleitungsbahnen haben.
Okay.
Aber die wussten halt überhaupt nicht, mit was für einem Tier die umgehen. Ne?
Ja, ja.
Also das war für die völlig klar, unklar, wo die herkamen. Die kriegen die Dinger halt geliefert in Kühlboxen und sowas, wussten aber nicht, wie das ganze Tier aussieht. Ne?
Ja, also Dinge in den Zusammenhang kriegen, macht schon Sinn, ne?
Ja, doch. Also man sollte schon mal wissen, warum der auch so schnell ist, ne? Wieso der reagieren muss, wo der sein Leben zubringt. Ne? Dass der halt, wenn er dann mal fliehen muss oder angreifen muss, nicht 2 Stunden dauern kann wie so eine Schnecke. Ne? Also ich meine, die sind sehr nah mit Schnecken verwandt. Ne?
Okay.
Und wenn man überlegt, welche Geschwindigkeiten die aufbringen, ist das natürlich ein bisschen anders. Ne? Und die heißen nicht nur Pfeilkalmare, die donnern auch ab. Ne? Also wirklich zoff.
Ja.
Im Meer halt. Ne? Und die Archeteutes, das kennt man heute, das sind diese Riesenkalmare, das sind die mit den Pottwalen dann ringen. Ne?
Ja.
Und diese so tellergroße Saugnäpfe haben. Ne?
Ja, ja.
Die können halt nur so riesig werden, weil die halt auch diese Nervenleitungen haben. Ne?
Mhm.
Also so als Schnecke wirst du nicht so groß. Das ist einfach irgendwo unsinnig. Ne?
Ja, da kommt man nicht weit.
Ja. Oder es hat dich schon einer angeknabbert, bevor du es gemerkt hast.
Ja, ja.
An einem Ende wird geknabbert und das kommt 2 Minuten später bei dir vorne an. Ne? Das ist natürlich ungeschickt. Ne?
Da gibt es ja diesen Witz, wo die Schnecke vom Balkon aus dem 3. Stock geworfen wird und 3 Wochen später klingelt es an der Tür.
Mhm.
Die Schnecke, sag mal, was war das denn da eben?
Genau. Ja gut, Zeit ist auch relativ. Das ist auch schon wieder eine ökologische Frage. Da. Sogar Zeit ist eine ökologische Frage.
Mhm. Okay. Ja, nach Abschluss hat es dich an der Uni gehalten?
Nee, wir haben,
oder?
Im Prinzip haben wir dann da halt eine Diplomarbeit geschrieben, indem wir einen Bach natürlich im niederen Sauerland, also im Bergischen Land, im Grunde genommen an der Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland. Die Mündung liegt im Rheinland bei Langenberg. Felderbach nennt sich das Ding, indem wir den einfach komplett mal untersucht haben. In Wirklichkeit hätte jeder von uns vieren damals eine Doktorarbeit schreiben können, aber wir haben natürlich nur eine Diplomarbeit daraus gemacht, haben aber eine riesengroße Untersuchung gemacht, haben also wirklich das gesamte System, jetzt sind wir beim Ökosystem, versucht, das System Felderbach zu beschreiben mit allen seinen Auswirkungen und erstmal die Grundlage gemacht. Das heißt, wir haben eine richtig klassische Biologie gemacht, praktisch den Artenbestand erstmal erfasst, dann die Temperaturen gemessen im Längsverlauf, Tagesgänge der Temperaturen gemacht und ein Kollege hat die Produktion gemacht von den Algen, also mit dem bin ich, der ist heute noch mein Geschäftspartner in dem System, der andere hat versucht, sich was über die Shredder einfahren zu lassen, also die Laubverwerter, die in dem System arbeiten und in dem speziell Köcher fliegen. Und ich habe zum Beispiel einen menschlichen Einfluss untersucht, nämlich den Einfluss von Fischteichanlagen auf die da drin waren. Also sehr viele haben wir dann festgestellt, dass da sehr viele Hobby-Fischteichanlagen und eine große professionelle Fischteichanlage drin waren. Deren Auswirkungen habe ich dann da untersucht auf die Makrovertebratenfauna, sprich also die im Gewässer lebende Tierwelt, die halt ja so im landläufigen Sinne als Fischnahrung gilt, was in Wirklichkeit aber tatsächlich von ja, Strudelwürmern über Fadenwürmer bis hin halt zu möglicherweise Wirbeltieren reicht, die dann in so einem Gewässer wohnen. Alle, ne? Und da hab ich ja den Einfluss davon gemacht. Und
so mal grob zusammengefasst, wie ist der Einfluss?
Ja, das ist, ich habe das dann als Bachalterung bezeichnet, was dann sprich, das heißt also, man hat plötzlich eine Tierwelt, die sehr im Fließverlauf, damals war also das sogenannte Fließgewässerkontinuum sehr stark im Kommen, auch als Idee. Früher hat man eben Fließgewässer von der Quelle bis zur Mündung in Zonen aufgeteilt. Was immer noch die bekannteste Zonierung ist, ist halt Forellenregion, Äffenregion, Barben und Braxenregion und am Ende Kaulbarsch-Schlunderregion, also vom Gebirge bis ins Meer rein, folgt diese Abfolge. Die ist auch im Prinzip noch richtig, die hängt sich halt an den Fischarten auf, die so als die dominanten Arten da auftreten im Fließverlauf. Und das Ganze kann man natürlich auch über bestimmte Gilden zum Beispiel feststellen. Also ganz oben wohnen in erster Linie Viecher, die sich davon ernähren, dass das Falllaub da reinfällt, ist ja klar. Also im Wald ist es bei uns, die Gebirge sind alle beschattet und die Bäche sind klein. Das heißt also, die leben im Grunde genommen nur vom Falllaub, weil Sonne kommt da nie rein. Also jedenfalls nicht so, dass man wirklich Produktion machen könnte wie auf einer Wiese. Und im Grunde genommen lebt da alles von dem Falllaub, was da reinfällt. Und dann gibt's halt die anfangen damit, das Zeug zu zerkleinern. Und dann sind die das wieder fressen, was die ausgeschissen haben, beziehungsweise was denen dann so an ihren Mandibeln runterfällt. Und am Ende stehen dann die Forellen und die Mühlkoppen als die größten Räuber, die dann da vorkommen. Ne? Die dann also die Insekten fressen und die kleinen Bachflohkrebse, die dann das Schreddern machen. Und sobald das größer wird, das Gewässer, kommt dann auch Sonne dran und dann hast du Wasserpflanzen da drin. Das heißt, es ist von der sogenannten Heterotrophenproduktion, sprich also abhängig von außen reinkommender Biomasse, fängt es dann an, sich selber in internen Produktionsprozesse abzulaufen. Sprich also Algen, höhere Wasserpflanzen und von da aus gibt es dann eben Weidegänger oder eben Pflanzenfresser, die dann ein anderes System aufbauen und die Shredder gehen zurück, also die das Laub kleiner machen, beziehungsweise sind dann auf die Randbereiche beschränkt und das geht dann raus bis zu dem ganz großen Fluss, der dann hinterher sogar nur planktisch ist und dann im letztendlichen Verlauf dann sogar rein detritusmäßig, also sprich nur noch mit abgestorbener Biomasse arbeitet, weil das ganze Zeug, was Süßwasser, die ganzen Süßwasseralgen etc., die kommen dann halt ins Salzwasser und sterben da schlicht und ergreifend ab und fallen runter und dann sitzen da unten halt riesige Mengen von Detritusfressern, das heißt also, die sich das ganze Zeug dann reinspachteln und sind halt diese riesen Biomassen, die dann aber teilweise mit nur sehr wenigen Arten da sind. Das ist halt eine Übergangszone vom Süß- ins Salzwasser dann da. Und das ist natürlich eine schwierige Lebenszone, aber Biologie funktioniert überall, nur nicht immer zu unseren Wünschen, aber das ist ein Lieblingsspruch von mir.
Jetzt hatten wir also vorhin noch mal
also die Frage. Also das war die Geschichte und
also so funktioniert der Fluss und dann jetzt so die Wechselwirkung, wenn der Mensch seine Bewirtschaftung oder Nutzung. Und,
bei den Teichen ist es dann eben so, dass diese Gewässer dann aufgestaut werden oder abgeleitet werden in die Teiche und dann plötzlich unterhalb von der Teichanlage, deswegen habe ich das Bachalterung genannt, eine Biozönose auftritt, auch wieder ein ökologischer Begriff, eine Biozönose auftritt, wie sie eigentlich viel, viel tiefer in dem Fließverlauf ab sonst üblicherweise typisch ist. Das heißt, du hast dann da welche, die Algen fressen, die Detritus fressen und die teilweise sogar in sehr großen Mengen und nicht die Zerkleinerer, die eigentlich in diesem Bachbereich sonst da wären. Ne? Das heißt also, du hast die Teiche offen gemacht, da gibt es also Algen plötzlich drin, die erzeugt werden. Die Standzeit in den Teichen ist länger. Und sowas gibt es natürlich auch bei Seeausflüssen. Also Seeausflussbiozynosen sind auch nochmal eine eigene Geschichte. Aber die sind dann noch etwas anders, weil da ja dann nur die Algenproduktion kommt. Und in Fischteichen kommt dann noch dazu, dass die Forellen ja gefüttert werden. Das heißt also, da bleibt auch noch allochtones Zeug, aber in sehr feiner Form und sehr hochproteinhaltig zum Teil übrig. Und natürlich kacken die Forellen ja auch. Das ist ja dann eine Fischdichte, die sonst üblich überhaupt nicht da ist. Und die verdauen ja nicht alles. Also es geht ja auch nichts weg. Ne? Also das nennt sich auch im Fließsystem natürlich Spiraling, also im Englischen. Das heißt also, die Nährstoffe werden können ja nicht am Ort bleiben, weil Fließgewässer sind nun mal Transportsysteme. Mhm. Also alles, was das Fließgewässer mitnimmt, landet irgendwann im Meer. Ne? Mhm. Wenn Seen dazwischen geschaltet sind, ist das natürlich eine Riesensenke. Aber nur eine bestimmte Zeit lang. Also Seen sind eine vergängliche Form. Fließgewässer sind viel, viel älter als Seen. Ne? Ja. Also Amazonas oder Kongo leben seit undenklichen Zeiten, während also unsere Alpenseen, die sind 12.000 Jahre alt und halten vielleicht eine halbe Million Jahre durch, dann sind die wieder weg. Mhm. Also sind im Grunde genommen im geologischen Zeitraum eine ephemere Erscheinung, bis auf so große Spaltenseen wie jener berühmte, die wirklichen Großseen, ne? Im afrikanischen Grabenbruch oder sowas, da gibt es dann uralte Seen. Ne?
Kann man denn, also du sagtest ja, dass nach so einem bewirtschafteten Gewässer im Grunde Erscheinungen auftreten, die sonst sehr viel tiefer im Gewässer auftreten. Inwieweit kann denn so ein Fließgewässer das verdauen? Also ich sag mal, setze ich es ganz oben an, zum Beispiel so relativ quellnah, dann wirkt es sich möglicherweise anders aus, als wenn ich in der Mitte oder ziemlich weit an der Mündung bin, oder?
Ja, das ist eine Geschichte, das hat man früher eben als Selbstreinigungskraft definiert, die so ein Fließgewässer tatsächlich hat. Und die beruht eben auf diesem Spiraling, das heißt also an dem Festhalten, weil da ist immer Nahrungsmangel im Prinzip. Und an dem Festhalten. Und so hast du natürlich sogenannte Selbstreinigungsstrecken, die kann man dann also üblicherweise, früher hat man das also gemacht, hat man es Gewässern, die wirklich verschmutzt worden sind, tatsächlich von häuslichem Abwasser. Daran hat man diese Selbstreinigungsstrecken definiert oder auch nachgewiesen. Das ist schon um Ende des 19. Jahrhunderts gewesen. Das haben so Berliner Leute gemacht, Kolkwitz und Marson hießen die Selbstreinigungsstrecken definiert haben. Da arbeiten wir aber heute noch mit in der Politik auch. Ne? Aber das ist eben, das kann ein Fließgewässer tatsächlich, nicht nur über Verdünnung, du könntest ja denken, es kommt ja immer wieder neues Wasser dazu. Nee, tatsächlich reinigt sich das insofern selbst, weil es also diese Art der, sobald dann die Beschattung wieder auftritt, nach einer gewissen Zeit, verändert sich die Biozönose wieder dahin, dass du eine ganz typische Biozönose bekommst. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn du sagst, es, ja klar, im kleinen Quellgebiet ist die Auswirkung natürlich ganz dramatisch, aber andererseits treten da auch sehr viele Nebengewässer dann zu. Das heißt, du hast sehr schnell eine Verdünnung, die dann auftritt. Es sei denn natürlich, die sind auch alle selbst belastet davon. Oder du hast eben andere Effekte, die dann da drüber gehen. Aber das ist tatsächlich so, dass das sogar relativ schnell geht. Das kann auf 1,5 Kilometer, 2 Kilometer Fließgewässer Länge durchaus wieder eine Biozönose sein, die du kaum unterscheiden kannst. Ja. Es sei denn natürlich, du kennst dich wirklich gut aus mit den Viechern, dann siehst du, dass da vereinzelt immer noch welche sind, Weil das darf man ja nicht vergessen, die kommen ja irgendwo her. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die Schmutzfinken nicht irgendwo hergekommen sind. Ne? Die haben wir ja nicht erzeugt, sondern die, die unseren Dreck fressen, müssen ja vorher auch irgendwo gelebt haben.
Ja.
Und die werden halt zufällig, nur nicht zufällig, sondern durch unsere Maßnahme dann, egal was wir da reinschmeißen, ob wir da reinkacken oder Abwässer reinkippen oder eben so ein Teich dazwischen schalten, die werden dann halt nur bevorzugt. Dadurch, dass wir den Impuls setzen, gibt es plötzlich eine völlig andere Biozönose. Ne?
Ja, ja, ja. Okay.
Das ist natürlich überall so. Dadurch, dass wir den Wald abgehackt haben, haben wir erst die Möglichkeit geschaffen, dass unendliche Mengen Gräser und Blumen bei uns wachsen, die vorher wahrscheinlich gar nicht da gewesen sind. Ne?
Ja, ich zweifle da immer noch so ein bisschen dran, weil die großen Wildarten, die sorgen ja selber dafür, dass sie weit gucken können, ne? Um sich selber zu sichern.
Das scheint ja nun nicht der Fall gewesen zu sein. Das ist immer die Frage, was man, also da gibt's ja diese berüchtigte Diskussion, ob die großen Großherbivoren tatsächlich was gemacht haben in der Richtung. Also jetzt haben sie ja festgestellt in den USA, dass nicht mal die Bisons ihre eigene Prärie gemacht haben, sondern dass die Indianer durchaus aktiv mit dabei waren. Und in Australien ja sowieso, dass die Ureinwohner per Brand auch dafür gesorgt haben, dass die an der richtigen Stelle vorbeikommen. Ne? Dass man einfach mal was eine Fläche ansteckt in dem schlauen Bewusstsein, wenn es dann drauf regnet, supi. Nächstes Jahr gibt es grünes Gras und das Viehzeug weiß, wo das grüne Gras ist und kommt dann da auch vorbei. Ne?
Also,
und ob die wirklichen Groß-Majo-Fauna, die es ja gegeben hat auf dem amerikanischen Kontinent, ob es jetzt ein Zufall gewesen ist, dass die eben vor 40.000 Jahren ausgestorben ist oder ob das tatsächlich die Jäger waren, die rübergekommen sind aus Asien, ist ja immer noch eine Streitfrage, die nicht geklärt ist. Ne?
Ja.
Aber da hat es halt eben Viecher gegeben, dagegen sind Elefanten halt ein Schiss, ne? Ja, und die sind weg, also so Riesenfaultiere oder sowas, ne? Also, oder auch Elefantenverwandtschaft, ne?
Ja.
Die einfach verschwunden ist aus der Prärie.
Okay.
Und übrig geblieben sind halt die Pronghorn-Antilopen und die Bisons, ne?
Ja.
Aber das ist handhabbares Viehzeug, ne? Das kann man.
Ja, ist ein bisschen schwierig vorzustellen. Also ich habe ja unlängst mal eine Sendung über den afrikanischen Elefanten gemacht mit Kai-Uwe Denker und ich sag mal, so einen Elefantenbullen runterzukriegen, selbst mit einer Schusswaffe, kann durchaus eine Herausforderung sein.
Ja,
und wenn
klar.
Man mal so in Dimensionen von Speer und Pfeil und Bogen denkt, ne? Dann
also so blöd können die Neandertaler hier auch nicht gewesen sein, wenn sie Mammuts gejagt haben. Ne? Also aber die haben halt wirklich teilweise ja offenbar auch solche Panikattacken bei denen gemacht, zum Beispiel mit Feuer, ne? Dass man die halt versucht hat, über irgendwelche Klippen drüber zu schmeißen und zu scheuchen, dass die dann auch da runterfallen. Ne? Wie ich an mein Fleisch komme, ist völlig egal. Hauptsache ich hab das dann. Ne?
Ja, der unbestimmte Rechtsbegriff der Weitgerechtigkeit.
Ja, gut, das ist denen relativ egal gewesen.
Ja, wahrscheinlich ist das der Fall. So, jetzt haben wir eine bestandene Diplomprüfung.
Und dann kriegte Gott sei Dank der Herr Schumacher, der Professor, für seine tolle limnologische Arbeitsgruppe, die er hatte, wobei er gleichzeitig ja auch dann.
Ist ein Professor mit H, der Schumacher, ne?
Der hat ein H, ja.
Also
oder mehrere.
In der Mitte?
So, eins in der Mitte, ein richtiger Schuster.
Wie heißt der mit Vornamen? Also es gibt nämlich hier einen mittlerweile auch emeritiert an der Uni
Bonn,
der
hier in Bonn ist mit ohne H und ist Botaniker und
ja.
Helmut Schumacher, der unsrige, der war okay. Korallenbiologe. Ja. In Wirklichkeit war der also super in Korallenriffen. Also der hat auch Bücher über Korallenriffe geschrieben und zwar ganz tolle. Also das war das, was er konnte. Und dann hatte er noch eine Arbeitsgruppe in Hydrobiologie und das hat ihm einen Lehrstuhl dann an der Universität Gesamthochschule Essen eingebracht, in dem damals frisch eingerichteten Studiengang Ökologie.
Okay.
Das war dann ein ökologisch, und deswegen sind wir dann also haben den Lehrstuhl für ihn mit aufgebaut, was die limnologische Seite angeht, also sprich die Hydrobiologie, die damalige. Das war der Lehrstuhl für Hydrobiologie.
Ja.
Der sich dann eben, und wir haben da sowohl die Lehre als auch die Forschung aufgezogen, was die Hydrobiologie angeht, in dem Süßwasserbereich. Und er selber hat dann eben Korallenriffe gemacht und mit einem anderen Kollegen, der dann da als Taucher unterwegs war, die haben dann im Roten Meer so Initialstadien von Riffen und sowas versucht nachzubilden.
Mhm, okay.
Und wir haben halt von der vom Bestellen von den entsprechenden Glaswaren bis bis zu den ersten Skripten für die Studenten, was sie denn zu studieren hätten, haben wir also den gesamten Lehrstuhl damit aufgebaut. Das war eine super klasse Arbeit.
Ja.
Hat 3,5 Jahre gedauert und leider den Doktortitel gekostet, weil zwischendurch habe ich zwar die gesamten, oder haben wir alle drei, zwar alle unsere Materialien zusammengebracht, was also die Außenarbeiten angeht. Was das alles angeht, ich habe damals schon natürlich über Bachforellen geforscht, was sonst, ne? Fische mussten dann mussten die Fische dran glauben, aber wir haben die Arbeiten nie zusammengeschrieben, weil dafür einfach überhaupt keine Zeit war, weil man da hätte man 6 Monate irgendwie sich auch mal auf den Hintern setzen müssen und sich die gesamte Geschichte wieder vornehmen, und dafür ist es nie gekommen. Und es war dann zudem kam noch dazu, dass ich während dieser Zeit sehr viel Ärger mit der Uni-Verwaltung eingestellt hat, weil wir Außenprojekte rekrutiert haben und Geld hatten zum Ausgeben, und die haben uns eigentlich immer nur behindert, diese Verwaltung an der Universität. Das heißt, wir haben also rausgefunden, wo kriegt man ein vernünftiges Photometer her? Kostete damals riesenteures Geld, aber die hatten dann irgendwelche Verträge mit irgendwelchen anderen Firmen, die das Ganze dann für teureres Geld geliefert haben, aber
für schlechter.
Ja, und vor allen Dingen, also unser Geld, das war ja unser Geld, nicht?
Ja.
Und die Verwaltung hat uns A, noch Geld abgenommen, B, dauerte es länger, und C, haben die unsere Vorarbeiten weggeschmissen und haben dann, beziehungsweise haben die ausgebeutet, um anderen Lieferanten zu sagen, der und der liefert dieses da. Und wie sieht's bei euch aus? Ne? Und das Einzige, wer davon was hatte, war die Uni, die kriegte bei dem dann einen Dauerrabatt. Aber nicht wir etwa den Dauerrabatt, sondern dann kriegte das die Uni-Verwaltung. Ne? Das war dermaßen lästig und grässlich. Ne? Und dann eben die Abrechnerei. Wir hatten dann also eben auch sehr viele Projekte draußen. Dann mussten wir selber unser eigenes Reisekosten, die wir eingeworben hatten als Drittmittel, die mussten wir über die Uni abrechnen und mussten dann da also Reisekostenanträge ausstellen und unterschreiben und einreichen, damit wir unsere eigenen Reisekosten zurückkriegen. Und das Schlimmste war, dann hatten wir einen Satz Elektroden bestellt oder wollten die bestellen und hatten das also rausgeguckt, was wir da haben wollten, einen Elektrodensatz fürs Feldland, fürs Freiland tauglich und so. Und hatten das alles fertig, und der ganze Spaß sollte dann 3.800 oder sowas D-Mark kosten. Und dann hat uns die Uni für 4.200 einen bestellt, der erst ein halbes Jahr später gekommen ist. Also da habe ich dann gesagt, so, nee, das willst du Karriere machen an der Uni? Nein, das willst du nicht.
Wie beim Anhalter durch die Galaxis.
Also
die wussten nicht, dass ihre Gemeinde gesprengt wird oder ihr Planet.
Ja, ja, genau. Also morgen kommt hier die Autobahn durch. Ne? Also, und das war, also dann habe ich festgestellt, nee, also Uni-Karriere, das ist nicht so das, was du da machen willst. Ne? Ja. Professor werden und dich mit so einem Scheiß dein Leben lang bis zum Lebensende rumschlagen. Mhm. Und dazu kam, dass um die Zeit dann auch wir schon sehr relativ viele kleine Gutachten und so ein Zeug gemacht haben, weil um die Zeit relativ viel sich bewegt hat, auch schon in Anfang der 80er Jahre. Auch in der Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich, wenn man es von den Bundesländern anguckt, was kein Mensch weiß, immer sehr fortschrittlich gewesen, was seine Umweltverwaltung angeht, was das Aufräumen der Altlasten angeht. All diese Dinge sind in Nordrhein-Westfalen vorangebracht worden. Aber die haben sich unglaublich schlecht verkauft, was das also angeht. Das ist ganz erstaunlich gewesen. Die haben, also Hessen hat zum Beispiel irgendwann mal behauptet, sie hätten den allerersten Fischartenatlas erstellt für ihr Bundesland. Das war stinkend gelogen. Das war, in Nordrhein-Westfalen gab es den 3 Jahre früher, nur den hat keiner an die große Glocke gehängt. Die haben die hier in ihrer typischen Art und Weise über das damals die Landesanstalt für Ökologie und die Landesanstalt für Fischerei in Aalborn so vertrieben und unters Volk gebracht, aber nie so einen Riesenbuhai gemacht, dass sich einer da vor die Presse stellt und sagt, hier, das ist das tolle Ding, das allererste in der Bundesrepublik.
Ja, da kann man es aber mal wieder sehen. Man darf nicht nur Gutes tun, man muss auch drüber sprechen.
Das ist ganz wichtig und das hat Nordrhein-Westfalen völlig verbaselt. Ja, ja. Also bis zum heutigen Tage völlig daneben.
Aber jetzt nochmal eben kurz zurück, also nach dem Diplom direkt in diesen Lehrstuhlaufbau hinein, den
und drei das, Jahre gemacht. Und da ging das dann also auch direkt schon los mit Außenaufträgen, sodass wir also in 86 unsere Firma gegründet haben, Schnittstelle Ökologie.
So heißt die bis heute?
So heißt die bis heute und existiert immer noch. Und damals schon die Idee, die dahinter steckte, weil das war, wie gesagt, ein sogenannter Sekundärstudiengang, das heißt, den wir da aufgebaut haben. Das heißt, die Leute, die da kamen, hatten alle schon eine Berufsausbildung oder ein Studium hinter sich. Das war also ein Aufbaustudium. Ja. Und dann haben die sich erstmal gewundert, die kamen dann alle an und damals war schon Ökologie schwer im Schwange, war also für alles, Ökologie war gut, ne? Wir müssen die Welt wieder verbessern und das war ja auch damals, also ich hatte es ja beschrieben, es gab Riesenprobleme.
Ja,
ne?
Klar. Ja.
Also die Luft war auch versaut, ne? Also man darf nicht vergessen, damals haben wir noch bis in die Ende der 70er Jahre, die SPD ist ja mal angetreten in den 70er Jahren hier im Ruhrgebiet, bei uns, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Sie haben den Wahlkampf verloren. Mhm. 4 Jahre später haben sie eine gewonnen, aber dann mit einem anderen Motto. Ne? Aber immerhin, es ging damals wirklich darum, tatsächlich Schäden, die auch für die Menschen schädlich waren. Das muss man ja. Ich hatte ja über das Wasser schon gesprochen. Ne? Dann musste Wasser von der Ruhr rübergeholt werden, nachdem das eine Wasserwerk dann da kontaminiert war. Hm. Das waren auch, und es war ja auch nicht nutzbar zum Beispiel. Also die Flüsse waren ja nur als Abwasserkanäle genutzt.
Ne? Ich bin ja selber im Duisburger Norden groß geworden. Die Empfer kenne ich nur als eine Betonrinne, wo von zu Hause der Auftrag war, mach alles, aber fall nicht da rein.
Ja, ja. Vor allen Dingen auch, ich bin an den, als wir damals in den 60er Jahren, da hatten wir dann auch Verwandte in Dienstlaken und dann hieß es ja, geh mal, wir besuchen die mal, wir gucken mal Vater Rhein an. Mein erstes Erlebnis von Vater Rhein war, der stank wie eine Chemiekloake und unten in dem Wasser schwabbelten so zwei tote Ratten rum, ne? Ja. In graubrauner Brühe, die wirklich nach allem stank, aber nicht nach Wasser. Ne? Mhm. Und 1969 ist ja dieses Riesenfischsterben durch den Rhein gegangen. Also von Sandoz oben praktisch bis runter. Man weiß bis zu heutigen Tagen nicht, was da passiert ist. Mhm. Man vermutet nur, dass irgendein Tanker mit Insektiziden geplatzt ist, die einfach so offenbar in einem Einschichttanker durch die Gegend gefahren haben. Und der hat irgendwie Patsch gemacht und dann ist der gesamte Rhein vergiftet worden mit abertausenden Tonnen toter Fische und allem, was dazugehört gehabt hat. Und im Rhein selber, die Fischer, die Berufsfischer haben aufgegeben, weil ihre Netze zugeklebt waren von Abwasserpilzen. Ne? Mhm. Und solche Dinge, das war. Und ich habe ja als Kind hatte ich Verwandte im Ruhrgebiet in Herne-Holsterhausen, direkt neben einer Kokerei, wenn man da die Wäsche rausgehängt hat, buchstäblich ging es schlicht und ergreifend nicht. Ne? Die war schwarz, mit Sprenkeln schwarz. Die haben ganz offen gelöscht da. Das konnte man sehen. Wir haben das gesehen als Kinder. Die hatten den Löschturm. Da fuhren die mit den offenen Waggons rein aus den Batterien, den Koks und löschten das offen. Und das ging direkt nach oben. Ja. Also alles, das Gesamte, was an Staub und Asche da war und abgesprüht wurde von dem beim Löschen, ist durch die Gegend geflogen da.
Ja. Ja.
Und so sah das Ruhrgebiet halt aus. Ne? Und da war natürlich viel zu tun. Und Nordrhein-Westfalen hat es einfach auch gemacht. Ne? Und um die Zeit haben wir dann eben auch über den damaligen Professor Friedrich, der im damals hieß das Ding noch Landesanstalt für Umwelt, LNU oder sowas ähnliches, in Nordrhein-Westfalen, der hat für Nordrhein-Westfalen auch die Gewässergütekarte mit eingeführt. Ne? Mhm. Und für den, der hat uns dann ein paar Türen geöffnet, dass wir Leute kennengelernt haben und dann auch größere Projekte bekommen haben. Und unser allergrößtes ist mal gewesen, damit haben wir wirklich einen Durchbruch gemacht an das sogenannte Ems-Auen-Schutzkonzept. Und eben, wo du von der Emscher gesprochen hast, haben wir dann das Hauptgutachten mitgemacht. Da sind zwei konkurrierende Gutachten gemacht worden an zwei Arbeitsgruppen. Mhm. Und wir haben die eine davon organisiert, wo die Frage im Raum stand, kann man die Emscher wieder renaturieren. Ich meine, wenn man das also für andere Leute mal klar machen muss, das ist ein singuläres System gewesen, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, im Grunde genommen, dass man ein komplettes Gewässersystem, eben die Emscher, mit all ihren Nebengewässern zu offenen Abwasserkanälen ausgebaut hat,
ja,
die aber nicht entwidmet hat als Gewässer, sondern die als Gewässer weiterhin beschrieben worden sind. Für Außenstehende war das immer, die haben auf
Karten. Also dieser Verwaltungsakt entwidmen heißt jetzt, dass also
die den Gewässerstatus aufzuheben.
Ja.
Also
ja,
in Stuttgart gibt es hunderte von Gewässern, die alle keine Gewässer mehr sind, weil sie in der Kanalisation verschwunden sind.
Ja.
Die alle ihren Gewässerstatus verloren haben.
Okay.
Und im Ruhrgebiet ist es halt so gewesen, dass von den 700 Kilometern nicht einmal 200 entwidmet worden sind, die aber fast alle in der städtischen Kanalisation nur sind.
Mhm.
Während also die in der Emscher Genossenschaft verbliebenen sind alle als Gewässer übrig geblieben. Das heißt, du findest auf der Karte vom Ruhrgebiet findest du überall, das heißt, Ding heißt Holthauser Bach, heißt Holteierbach oder heißt Leierbach oder sonst wie. Und wenn die Außenstehenden, die sich das gar nicht vorstellen konnten, da hingekommen sind und guckten da runter, dann sahen die offenes Abwasser da fließen in einer Betonschale. Ne? Also da ist wirklich ein Betongewässer mit einem Beton-V-Profil und nur oben in dem restlichen Bereich war dann geschnittener Rasen. Mhm. Und unten drin floss das dicke fette Abwasser. Ne? Und die Leute, die das, der Ruhrgebietler selber, dem war das ein vollkommener Begriff, das ist die Köttelbecke.
Ja.
Also klar, ne? Also man konnte sehen, was die Nachbarn gerade abgezogen haben.
Deswegen. Das ist heute echt eine Fäkalsendung.
Ja. Ja, aber genau da. Ja. Und so ist das halt das System gewesen. Und da war natürlich die Frage, nachdem die Bergsenkung, das Ganze ist deswegen so gewesen, weil das Ruhrgebiet ja eigentlich als Besiedlungsraum völlig ungeeignet ist. Die Emscher selber ist ein Gewässer gewesen, das selber schon kaum als in einer uralten Abflussrinne fließend von dem Gletscher, der bis dahin vorgedrungen ist, in der vorletzten Eiszeit völlig versumpft war. Ne? Also Emscherbruch ist ja heute noch ein feststehender Begriff. Und die Bergsenkungen, die dann da waren, die schon die flächendeckenden Bergsenkungen, das heißt also, wenn du die Kohle rausgekratzt hast unten, sackt natürlich der Rest dann hinterher. Ne? Das ist im Ruhrgebiet ist die Flächensenkung irgendwo zwischen 8 und 12 Meter. Also durchgängig. Ne? Und wenn du halt sowas wie die Emscher hast, die schon sowieso kein Gefälle zum Rhein hin hat, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn dann also an den Störungen die tieferen Bergsenkungen kommen, dann hast du halt Senkungstrichter, die gehen teilweise in Dortmund-Deusen. Der tiefste ist 27 Meter. Ne? Und also ein Viertel des Ruhrgebietes ist im Prinzip See, wenn man das unter heutigen Bedingungen. Also der potenziell natürliche Zustand ist Flachsee für ein Viertel des Ruhrgebietes, weil das eben unter dem Grundwasserspiegel liegt.
Könnte man also fluten?
Könnte man jederzeit fluten, wäre kein Problem. Du musst nur die Pumpwerke ausstellen. Also sowas ist einmal passiert, hat Höllenterz gegeben, da wo ich wohne, in Dortmund-Marten. Da ist der halbe Stadtteil unter Wasser gegangen, weil eben die Hochwasserpumpen kaputt gegangen sind. Ne? Die sind mit unter Wasser gekommen, das ist so schnell gekommen, das Wasser, dass die Hochwasserpumpen nicht mehr in der Lage waren, das wegzubefördern. Und dann sind die selber ausgefallen, logischerweise.
Ja.
Und ein Viertel des Ruhrgebietes wird gepumpt, ganz real.
Mhm.
Also ohne Pumpen, sobald man die Pumpen abstellt, das ist eine Ewigkeitslast des Bergbaus, die auch nicht zu beseitigen ist. Ne? Also deswegen gibt es halt auch die berühmte Ruhrkohle AG, die wird bis zum Ende aller Zeiten da bleiben. Ja. Und die verwaltet ja das Vermögen, das unter anderem dafür da ist, dieses Pumpen weiterhin zu bezahlen. Ne?
Mhm.
Also es gibt irgendwann eine Schere, ich habe das mal gesagt, irgendwann müsste man das mal ausrechnen, wann die Energie verbraucht worden ist, die wir da rausgeholt haben, um das Pumpen alles zu bezahlen, was wir die bis auf ewige Zeiten, wann die Schere zumacht.
Ja. Oh Gott.
Aber das sind so müßige Geschichten, aber das ist auch Ökologie. Also Ökologie ist ja auch eine Ökonomie. Also eine Ökonomie der Ökosysteme auch. Ne?
Ja, ich sag mal, jetzt.
Aber abgesehen jetzt, wir waren da abgekommen von, dass das Entscheidende war halt tatsächlich, sich die Frage zu stellen mit einem multidisziplinären Ansatz aus Wasserbauern, aus Siedlungswasserwirtschaftlern, aus Städteplanern und Städtebauern, Ökologen, Gewässerökologen, und natürlich Finanziers, also wirklich ökonomisch zu betrachten, macht es Sinn, dieses System, das ja gut funktioniert hat bis dahin, das hat 100 Jahre lang super funktioniert. Ne? Wir hatten eine unglaublich billige Abwasserbeseitigung, die hygienischen Probleme waren alle gelöst, inklusive sehr lustiger Einbauten. Wenn man mal so einen Absturz macht, dann haben die so Kaffeekannen nachgebaut, damit das Wasser nicht das Abwasser nicht verspritzelt und die ganzen Bakterien durch die Gegend fliegen. Ja. Dann haben die also wirklich Kaffeekannen gebaut, damit das Wasser daran runterläuft und nicht spritzt, sondern wie, was man bei der Kaffeekanne immer so ungerne sieht, nach unten läuft, ne, an den Fuß und dann da ganz heimlich weiterlaufen kann. Okay. Das waren also zum Beispiel, dafür brauchst du Wasserbauer, was du damit machst. Und mit dem multidisziplinären Ansatz haben wir halt untersucht, macht es Sinn, das Ding wieder zu renaturieren. Also renaturieren ist in dem Fall natürlich Quatsch. Mhm. Aber wir haben es dann ökologische Verbesserung genannt. Da sind wir wieder bei unserem Begriff. Das heißt also, wir haben die eine Funktion, die es bis dahin hatte, nämlich Abtransport von Abwasser unter hygienischen Bedingungen möglichst schnell aus dem besiedelten Raum raus. Ne? Also die Menschen zu schützen vor Hochwasser, vor Hygiene und sie da mit dem Service zu versorgen, dass sie ein Wasserklo haben und sich genauso verhalten können wie andere Leute. Das war nämlich vorher nicht der Fall, das darf man nicht vergessen. Da gab es Cholera-Epidemien, da gab es Bereiche, die komplett unter Wasser gestanden haben. Bei jedem Regen, da gibt es wunderbare Bilder drüber, wie eben die Leute mit Überstege zu ihren Häusern laufen müssen. Ne? Also eine Wohnsituation, die gar nicht erträglich gewesen ist. Ne? Und das alles hat man beseitigt mit diesem Riesenausbau, den man damals gemacht hat. Von 1906 bis in die Ende der 20er Jahre, dann sind die halbwegs einigermaßen damit fertig gewesen. Und ab da haben die das System eben betrieben. Und das musste deswegen offen sein. Da gibt es dann auch die sehr schönen Bilder drüber, weil die Bergsenkungen natürlich dazu führen, dass sich die Dinge versetzen gegeneinander, ist ja klar. Und wenn du einen geschlossenen Kanal hast, dann siehst du nur plötzlich, dass da ein See auftaucht auf deiner Straße oder unter deinen Häusern, wo du das Ding verrohrt hast. Ne? Mhm. Und wenn du es offen hast, baut da erstens keiner drauf und zweitens, wenn es kaputt geht, dann stellst du halt fest, oh ja, ist kaputt. Dann gehst du halt mit deinem Bagger dran und versuchst, das Ding dann da wieder einigermaßen im offenen Zustand zu reparieren. Ne? Mhm. Und das haben die eben diese Jahrzehnte lang gemacht und dann war halt irgendwann der Bergbau raus. Dann sind die raus weiter nach Norden abgezogen und dann hören die Bergsenkungen nach so 7 Jahren oder so, hören die üblicherweise auf, es sei denn, du hast noch so Nachsenkungen, weil irgendein Schacht zusammenbricht oder sonst irgendwas. Aber das sind punktuelle Geschichten, die nicht mehr schlimm sind. Ne? Mhm. Und wenn das eben vorbei ist, dann stehst du vor deinem System und fragst dich, was mache ich jetzt damit? Und da standen eben drei Möglichkeiten offen. Du packst es sozusagen einfach einen Deckel drauf. Mhm. Die primitive Tour, ne? Also einfach Betonplatten überall oder Straßen drauf. Und hast dann eben ein irgendwie geartetes Straßensystem, das zwar kein Mensch braucht in der Form, wie es dann da liegt, aber es ist halt dann auch da. Und kannst halt den Deckel immer aufmachen und gucken, ist noch so, wie es ist. Machst du eine Verrohrung in den, im Grunde genommen nimmst du diese Gewässer, wie sie da sind, verrohrst die hast halt das ganze Regenwasser, den ganzen Plunder immer da drin und leitest das zum Rhein ab und machst dann da eine riesen Kläranlage, damit du den Rhein nicht weiter damit belästigst. Ne? Mhm. Oder eben die dritte Möglichkeit, du baust Parallelsammler und versuchst, das Wasser wieder zu entflechten, weil das war ja auch ein System, das praktisch alles Wasser, was anfällt, auch das reine Wasser, die Quellen, das Regenwasser, auch alles mit abzutransportieren. Versuchst, das wieder auseinander zu poolen und das Abwasser parallel abzuleiten, in mehrere Kläranlagen zu leiten und dort zu behandeln und versuchst, die Gewässer dann wieder mit ein paar anderen Funktionen zu versehen. Unter anderem eben eine Biozönose zu unterhalten, die sich selber trägt, die dann auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel den Leuten wieder dahin zu gehen, wie du vorhin sagtest, ne? Von wegen spiel mal da dran. Ne? Also, es gibt ja das berühmte einen Schriftsteller, der sich selber sozusagen ertränkt hat, weil er versucht hat, seinen Hund rauszuholen, ne? Mhm. Der auch noch Bootsmann hieß zufällig, aber die haben sie beide dann gefunden an einem entsprechenden Rechen hinterher, der eben beschrieben hat, an der er im Fall lang gelaufen ist. Ne? Und das ist eben hochlebensgefährlich gewesen. Das ganze Zeug ist eingezäunt gewesen, du durftest nicht dran, das war also Taburaum. Ne?
Ja.
bis auf die Kleingärten. Die haben sich dann also alle immer gerne bis oben an die Kante, sogar bis auf die Emscher Parzellen dann drauf bewegt, weil da war natürlich Freiraum. Da hat niemand freiwillig gebaut sonst. Ne? Also die ja. Kleingärtner haben es ertragen, was dieser Geruch dann da in den Sommermonaten von sich gab. Und das war halt die Chance, die man sonst in anderen Städten nicht hat, zu sagen, okay, machen wir das Abwasser weg, gehen dahin und fangen an, ein völlig neues Gewässersystem aufzubauen. Mhm. Und nach welchen Kriterien machen wir das dann? Mhm. Und das war eine hochgradige, interessante Angelegenheit und die hat also auch letztendlich zum Erfolg geführt, insofern, als dass wir festgestellt haben, ja, man kann das machen und das kostet zwar und es dauert ein paar Jahrzehnte, aber es lohnt sich für die Region auch. Und das sieht man mittlerweile, merkt man auch, dass es sich für die Region lohnt, obwohl am Anfang waren nicht alle dafür. War sogar relativ viel Widerstand, auch insbesondere aus den Kommunen, die natürlich gemerkt haben, das kostet Geld. Der Spaß kostet, ist nicht für umsonst zu haben. Wobei, was daran wirklich ganz furchtbar ist, ist, dass wir das in 4 Nächten mal zusammengerechnet haben. Was kostet eine Kläranlage, was kostet ein Meter Kanal und so. Das waren 4,5 Milliarden, die wir ausgerechnet haben. Und diese Zahl ist bis zum heutigen Tage nicht verändert worden. Also es muss bis zum heutigen Tage für 4,5 Milliarden gemacht werden.
Hör mal, wenn du so planen kannst, dann sollte sie dich an Großflughäfen fragen.
Ja, das dauert genauso lange.
Ja, also, nur die Budgets verändern sich ja laufend.
Ja, nee, das ist das Merkwürdige am Emscher-Ausbau nicht. Also das,
oder Philharmonien in Hamburg.
Ja, genau. Aber wir haben uns immer gefragt, warum kriegen wir nicht mehr Geld dafür? Ja. Und das Interessante daran ist eben auch, dass für die technische Seite da relativ viel Geld reingesteckt wird auch und nicht ungefragt mehr oder weniger reingesteckt wird, weil natürlich relativ leicht die Erkenntnis da ist. Ne? Also ich muss der derzeitige sogenannte Emscher Kanal, der ist jetzt gerade mal ein Stück, das Hauptstück ist jetzt mal durchgefräst worden, auch im bergmännischen Vortrieb. Der ist halt 4,5 Meter Durchmesser, ne? Also hier die Kanäle, die da vergraben werden, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Das, also die Höhe von einem Einfamilienhaus, die da im Boden vergraben wird, um das Abwasser da abzuleiten und das in 15 Meter Tiefe. Ne? Ja. Und da sieht man natürlich leicht ein, das kostet richtig Geld. Ne? Aber wenn wir dann rankommen und sagen, ja gut, aber wir brauchen jetzt für den Gewässerumbau hier oben in der Höhe, da müssten wir vielleicht auch noch mal ein paar Millionchen haben, dann heißt es sofort, nee, sparen, so schön muss das nicht sein, das muss nicht so sein und solche Geschichten. Also da ist dann für die sogenannte Ökologie, die am Ende dann da steht, für die ist dann wenig Geld da.
Ja, aber die Ökologie, sag mal, wir haben ja jetzt eingangs eine schöne Erklärung, habe ich ja im Netz gefunden. Aber
ja, aber die zum Beispiel war nur die eine Hälfte der Wahrheit, denn da wäre ich dann noch drauf gekommen.
Mein guter Ruf hängt davon ab, hier die ganze Wahrheit zu verkünden.
Ja, das war aber exakt die Hälfte, was du gesagt hast. Es gibt in der Ökologie eben die beiden Hauptrichtungen. Die eine ist die Synökologie und die andere ist die Autökologie. Was die Definition, die du hattest, war die Autökologie. Das heißt also die Beziehung der Art des Individuums mit seiner Umwelt, die Einwirkung der Umwelt auf die entsprechende Art und die Wechselwirkung damit. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Synökologie, wie dann der Name schon sagt, ne, das Syn. Packt das Ganze dann zusammen. Das ist halt die Wissenschaft von dem Zusammenwirken der Arten untereinander in Ökosystemen, die man eben dann abgrenzt. Ökosystem ist etwas mehr als ein Biotop. Biotop kennt jeder, ne? Also das ist mein Lebensraum. Mein Biotop ist meine Wohnung. Da wohne ich drin, da arbeite ich drin, da schlafe ich drin, da esse ich drin. Aber in Wirklichkeit ist mein Ökosystem natürlich die Stadt. Weil ich mich da bewegen muss, weil ich da mein Futter holen muss. Aber dann muss noch jemand da sein, der das Futter aus dem vom Land her holt. Ne? Das heißt, dass letztendlich sind die Systeme dann nicht mehr komplett geschlossen. Das heißt, du wirst offen, aber du versuchst eben abzugrenzen bestimmte Systeme, in denen sich was abspielt. Und die sind ja auch relativ klar abgrenzbar. Wobei eben
findest du? Also ich sag mal, diese Grenzenziehung ist doch eigentlich genau der Punkt. Also letztendlich kann ich doch in dieser Welt, ich sag mal, wenn in China irgendwie jemand ausatmet, habe ich hier vielleicht ja auch eine höhere CO2-Belastung.
Das
oder
ist ein
Kraftwerk angeht.
Ja, gut, das ist jetzt die berüchtigte Spieltheorie, wenn der Sack Reis umfällt kann oder ein Schmetterlingsflügel in Australien was macht, kann theoretisch natürlich eine Eiszeit beginnen. Das ist natürlich richtig. Einerseits, andererseits ist die Welt sowieso unser Kunstprodukt. Das heißt also, alles, was wir sehen, letztendlich, ist ja unsere Ordnung. Das heißt, die Welt selber ist ungeordnet.
Also die Betrachtung selber folgt schon einem Muster, was ich mir vorher ausgedacht habe.
Ja, klar. Also wir sind es ja die, also das geht ja schon in der Bibel los, ne? Also er gab ihm Namen, ne? Also der Löwe weiß nicht, dass er Löwe ist. Ja. Der kennt sich nicht. Der Einzige, der das weiß, sind wir. Und wir haben uns damit verständigt, dass das Vieh Löwe heißt. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt hingehe und ihn als Top-Räuber bezeichne, weiß der auch alles nicht. Ne? Mhm. Das weiß auch Afrika nicht. Afrika als solches ist auch nicht existent. Es gibt Afrika nur in unserer Vorstellung. Also alles, was wir machen, das gerät jetzt schon fast ans Philosophische, ist aber natürlich das, dass es da einen Planeten gibt, der irgendwie im All durch die Gegend flitzt. Und auf dem ist jetzt durch irgendwelche Entwicklungen gibt es diese Form von Leben, die wir kennen. Und wir haben uns im Laufe der Evolution dazu entwickelt, dass wir so ein Riesengehirn haben. Unter anderem, weil wir andere Tiere totgeschlagen haben, jetzt sind wir wieder bei der Jagd, und uns das leisten konnten und auch noch gelernt haben, dass man das Zeug kochen kann, wie sich herausgestellt hat. Unser Gehirn verbraucht die unfassbare Menge von fast 30% unserer gesamten Energie, die wir aufnehmen. Alles, was wir treiben, ist dieses Gehirn mit Energie und Blut zu versorgen, damit das arbeiten kann. Und das ist eben die evolutionäre Richtung, die wir eingeschlagen haben. Das heißt, wir haben uns nicht spezialisiert wie der Löwe, der zum Top-Räuber geworden ist, aber dafür haben wir die Möglichkeit mit unserem Gehirn festzustellen, wie sieht die Welt um uns herum aus. Das heißt, wir sind die allerersten, die das ordnen. Ne? Also wir haben auch nur festgestellt, dass dieser Planet für uns überhaupt da ist. Ne? Also die anderen Tiere, die uns umgeben, die Pflanzen schon sowieso nicht, wissen nicht, dass sie da sind. Die wissen auch nichts über ihr finales Ende, die wissen auch nichts darüber, wie sie miteinander in Wechselbeziehung stehen, sondern die haben halt, die können nicht beschreiben, ich fresse jetzt eine Antilope. Sondern der frisst halt, ne? Weil das ist Beute für ihn. Der hat aber keine Vorstellung von sich selber. Und das Gleiche gilt natürlich für alles, was uns umgibt. Die Ordnung, die da drin steckt, ist unsere Ordnung. Die muss gar nicht so sein. Also wenn es einen Schöpfergott oder sonst irgendwas gegeben hat, dann ist es nicht unbedingt klar, dass der sich das so ausgedacht hat. Weil das ist nur das, was wir darin sehen. Wenn es jemand anders gemacht hat und wenn es nur der Zufall gewesen ist, der es angeschoben hat, es gibt ja auch denkbare andere Welten, wie sich das weiterentwickelt hat. Knallt dieser Meteorit da nicht drauf, sind die Säugetiere eine blöde Nummer und wir laufen immer noch als kleine Insektenfresser in der Landschaft rum, weil unsere Freunde, die Dinosaurier, sich weiterhin auf dieser Welt rumtreiben und uns in der Nacht halten.
Also ich sag mal so, wir geben dem ganzen Namen, damit wir Bilder darüber entwickeln und austauschen können.
Richtig.
So, das eine ist halt ein Ist-Zustand, der da ist, den wir in diesen Bildern zu fassen versuchen. Und das zweite ist halt ein Soll-Zustand, wie wir es gerne hätten.
Ja, und vor allen Dingen, wie wir ihn auch uns wünschen oder eben wie wir ihn gebrauchen können. Ne? Wir sind auch die Einzigen, die bewerten können, was für sie selber gut ist oder nicht gut ist.
Ja, an irgendeinem Nutzen
halt. Wir machen das nützlich, ne? Also egal, ob ich irgendwen als Geschlechtspartner erkenne oder nicht, ne? Wir sind die Einzigen, die das bewusst machen können. Während die anderen, die uns umgeben, können das nicht. Ne? Also die können nicht reflektieren, was bedeute ich. Was bedeutet die gesamte Ordnung der Welt beruht auf dem, was wir dem gegeben haben. Ne? Und auch es gibt ja keine Arten. Also wir können ja nur zum Beispiel Gattungen, also Art kann man vielleicht noch nachvollziehen, dass man sagt, okay, das ist der Spatz. Aber das ist jetzt, im Augenblick ist das der Spatz. Dass der zum Beispiel, und dass der nahe verwandt ist mit der Feldsperling, mit dem Haussperling. Das ist unsere Einteilung von Systemen bei den Vögeln. Ne? Das erstens haben wir erkannt, dass es Vögel gibt und dass die über nahe Verwandtschaften irgendwie sich aus der Evolution entwickelt haben. Aber das ist unser System, in das wir das ordnen. Und sonst nichts. Und wir versuchen daraus möglichst viel Dingen. Und wir haben ja, wie man an den Taxonomen sieht, schiebt sich das auch oft mal hin und her. Ne? Also schönes Beispiel ist, die Regenbogenforelle ist jahrhundertelang als Forelle bezeichnet worden, aber irgendwer hat die schon als Lachs bezeichnet, also Oncorhynchus. Mhm. Und dann hat es aber eben immer hin und her gegeben, weil die macht etwas anders als andere Lachse. Die pazifischen Lachse sterben alle nach dem Laichen. Ne? Die wandern hoch, sterben und sind dann tot, fertig. Die Regenbogenforelle macht das nicht. Mhm. Trotzdem ist die ein Lachs, wie sich hinterher herausgestellt hat, sowohl genetisch, haben wir das dann so eingeordnet. Ne? Aber vorher haben wir das ganz anders geordnet. Da haben wir die, weil die sich anders verhält, wie unsere Forelle nämlich. Ja. Mehrfach leicht, auch Arten bildet, die im Süßwasser bleiben und sich da also munter in verschiedene Arten aufteilt, haben wir die so eingeteilt. Ne? Mhm. Aber die selber weiß das nicht. Ne? Das ist der auch völlig wurscht. Und auch die Gattung Oncorhynchus weiß das nicht. Das ist unsere Idee davon, dass die Welt so geordnet ist, wie sie geordnet ist. Mhm. Mhm. Und es hat ja auch ein anderes System gegeben. Also irgendwann mal gab es, glaube ich, in China ein System, alles, was Tiere, die dem Kaiser gehören, Tiere, die fliegen können und fliegen oder solche Geschichten, dass da also eine völlig andere Einteilung der Welt kann man auch machen.
Ja, für die Wissenschaft Ökologie, also wenn ich jetzt so drauf gucke von außen, ist es aber doch einfach, es ist etwas Beobachtendes. Also ich versuche doch eigentlich nur etwas in mein, also ein Bild in meinen Kopf zu transportieren, eines Zustandes, wie er denn ist, so in seiner Dynamik und
genau, sich abbildet. Ich versuche mir persönlich oder uns als Art zu erklären, wie funktioniert die Welt da draußen. Ne? So wie die Physiker das auch machen, die halt nach der Urformel des Universums suchen, ne? Und bis zur Stringtheorie durchgedrungen sind, versucht natürlich der Biologe oder der Ökologe in dem Falle, die Welt, soweit sie belebt ist, zu erklären, wie ist es dazu gekommen, dass es derzeit so ist und wie funktioniert es, das System, was ich derzeit sehe. Also wenn ich zum Beispiel jemanden als Top-Räuber beschreibe, so den Löwen, ne, dann ist das, wie gesagt, erstmal der Versuch, wie sieht der denn aus, der Top-Räuber, was macht der in dem System, in dem der lebt. Und dann stelle ich fest, oh, es gibt auch noch einen Unterräuber und die heißen Hyäne oder sowas. Ne?
Ja.
Und im zweiten Schritt stelle ich dann fest, oh Scheiße, die sind auch nicht Unterräuber, sondern die machen dann auch noch was Eigenes. Aber es gibt tatsächliche Unterräuber, das sind dann, was weiß ich hier, Kojoten oder sowas. Oder eben auch, das reicht dann runter bis zu Rabenvögeln oder sowas. Ne? Dann habe ich also so eine Räuberpyramide aufgebaut und daneben habe ich dann eine Grasfresserpyramide aufgebaut. Und dann sehe ich, wer von denen lebt wovon. Und wie interagieren die miteinander? Das heißt also, und wie funktioniert dann das System, was dann dazugehört? Ne? Dann stelle ich also auch noch fest, aha, die Pflanzen gehören da auch noch irgendwie zu, weil bestimmte Pflanzenfresser kriegst du nur oder andere kriegst du nur, wenn du diese oder jene Pflanzen dabei hast oder wenn diese oder jene Bedingung erfüllt ist, ne? Dass entsprechend genügend Wasser da ist oder so, ne?
Ja.
Weil die das eben nicht können, ne? Und das ist eben der zweite Schritt, den wir machen von der Art, die wir erstmal beschreiben, die zum Beispiel bestimmte Dinge aushalten kann oder eben bestimmte Bevorzugungen hat, die wir im Labor feststellen können, zum Beispiel aus der Physiologie. Ne? Also wir wissen, dass bestimmte Tierarten bestimmte Temperaturen nicht mehr aushalten können. Also Elenantilopen oder sowas, die sind irgendwann fertig mit dem Thema, ne? Während andere das können. Und die bleiben dann eben in den Wüsten übrig. Und dann stellt man aber fest, ja okay, aber die könnten theoretisch auch bei wesentlich günstigeren Bedingungen leben. Die müssten gar nicht in dem ganz heißen Klima leben. Die weichen bloß ihren Schwesterarten aus, die es da einfach besser aushalten. Mhm. Oder eben nicht gefressen werden oder sonst irgendeinen Nachteil haben.
Okay.
Und diese Interaktionen zu beschreiben, das ist eine der Hauptaufgaben der Ökologie, ne?
Ja, jetzt bin ich aber ja eigentlich immer, also ich bin ja nicht luftlos, also nicht körperlos, nicht ohne Auswirkungen. Also der Physiker, der geht in sein Labor und ich meine, man sagt ihm ja nach, wenn er die Welt verstehen will und in sein Labor geht, hat er hinterher das Labor verstanden und nicht die Welt.
Das ist genau.
Ja. Als Ökologe gehe ich in so ein System hinein, habe ich ja eigentlich immer eine Auswirkung auf das System auch.
Das ist das Hauptproblem, das der Ökologe hat. Er kann nicht aus dem System rausgehen. Also er hat nicht die Möglichkeit, ein System ohne sich selber aufzubauen. Das heißt also, deswegen hast du es ja auch richtig beschrieben, Selbst in der Antarktis finden wir ja unsere Spuren, die wir in die Luft geblasen haben. Hm. Das ist kein unberührtes System mehr in dem Sinne. Du kannst es auch nicht untersuchen, weil du musst hingehen, um es zu untersuchen. Also, oder zumindest bestimmte Fragen zu beantworten. Also, ich meine, das Ozonloch kannst du von außen messen. Aber das ist die einzige Chance, die man bisher hat, dass man also einen Astronauten rausschicken kann, der sich das von außen anguckt. Hm. Aber seine Kumpels, wir, laufen ja immer noch da unten rum und messen und wichten und wiegen, also sozusagen indem wir mit dabei sind. Also wir können nicht wie einen Physiker oder einen Chemiker ein geschlossenes System schaffen, das völlig isolieren und dann gucken, wie die Vorgänge ablaufen. Mhm. Sondern wir sind immer dabei, ne? Und uns selber schleppen wir immer mit. Wie gesagt, es hat sich herausgestellt, dass diese sogenannten unberührten Landschaften überhaupt nicht unberührt sind. Wie man am Amazonas festgestellt hat, gibt es da Terra Preta, sogenannte Terra Preta. Das heißt also Boden, der seit Menschengedenken bearbeitet wird. Ne? Mhm. Und der seit Menschengedenken offensichtlich auch bearbeitet worden ist. Das heißt also, der Urwald war gar nicht Urwald, sondern da haben ganz viele Indianer gewohnt, die auch ihr Leben da zugebracht haben. Das ist also im Grunde genommen auch eine Kulturlandschaft. Oder es stellt sich raus, dass die Mayo-Fauna verschwunden ist auf dem nordamerikanischen Kontinent. Es kann sein, dass sie ausschließlich durch Jagd passiert ist, aber es kann auch durchaus sein, dass es nur der Mensch so war, weil er aufgetreten ist da. Und einfach die Bedingungen verändert hat, wie gesagt, durch Brand zum Beispiel. Ne? Hm. Das ist also ganz klar, in Australien ist das so, dass die eben ökologischen Bedingungen, die sich jetzt eben im Wesentlichen über Feuer definieren und über Brände in ganz großen Systemen in Australien, dass die ganz deutlich angeschoben worden sind und auch für sich selber zum Nutzen von den Aborigines genutzt werden. Ne? Also die haben sogar gezeigt, dass die also bestimmte Schneisen an Hügeln zum Beispiel frei machen und lenken, dass sie mit Brand sozusagen für ihre eigene Jagd sich eine Schneise gebaut haben, damit die Tiere da A runterkommen und B da gut äsen können und solche Dinge machen können. Also hochgradige Kulturleistungen auch vollbracht haben, um sich selber natürlich weiter ernähren zu können. Mhm. Warum auch nicht? Also wieso sollen wir denen zumuten, dass die dämlicher sind als wir beim Jagen? Im Gegenteil, ne? Die sind mit viel primitiveren Dingen ausgekommen, um eben entsprechend sich zu ernähren. Ne? Mhm. Und das ist im Grunde genommen überall, wo man näher reinguckt, stellt sich raus, die sogenannte unberührte Landschaft gibt es gar nicht. Das Paradies, wie wir uns vorstellen, zum Beispiel eben in der Südsee, Polynesien. Ne? Also wer hat nicht eine Idee vom Paradies? Wie sieht das Paradies aus? Eine Insel mit Palmen mitten im Meer, wo die Sonne drauf scheint. Ne?
Ist denn, also...
Und das ist eine reine Kulturgeschichte da zum Beispiel. Also natürlich ist es mistig gewesen, dass die Seefahrer Ziegen mitgebracht haben und auf Inseln ausgesetzt haben. Das findet man heute als eine der großen Katastrophen, weil die natürlich sehr viel Böses angerichtet haben oder Katzen oder Ratten. Ja. Nur die Polynesier haben den gesamten Südpazifik genauso besiedelt. Ne? Die haben also ihr Maniok mitgebracht, die gleichen Ratten mitgebracht, die haben Hunde mitgebracht, die haben Katzen mitgebracht, die haben Schafen nicht, aber Ziegen und Schweine mitgebracht und haben natürlich die gesamten Inseln, die sie besiedelt haben, völlig auf den Kopf gestellt. Mhm. Und trotzdem betrachten wir das als Paradies. Ne? Mhm. Und die Frage bleibt ja dann auch eben, ist überhaupt Natur ohne Menschen eine Wunschvorstellung oder eine Zielvorstellung? Was bedeutet das überhaupt? Das wird ja vielfach als Natur sozusagen als Gegenteil vom Menschen definiert. Ne?
Ja, also ich denke nur, wenn ich diesen Gedanken so durchdenke, dann ist ja der Begriff der Ökologie als Attribut, also ein ökologisches Etwas, überhaupt total ungeeignet.
Ja, das ist völlig sinnfrei.
Totaler Quatsch.
Nein, das ist absoluter Quatsch. Ökologie ist eben überhaupt nicht bewertend. Also das ökologisch wird ja als Wertung genommen, wenn man das also so als Begriff, das ist ökologisch gut, das ist ökologisch richtig, das ist mein Ökofutter, das ist prima, das ist super, das ist gut. Aber Ökologie selber bewertet überhaupt nichts. Die beschreibt lediglich. Mhm. Und für die Ökologie ist es völlig egal, ob ich Abwasser habe, das kann ich genauso beschreiben, was für Prozesse da ablaufen. Die sind, da läuft unglaublich viel ab in einem Abwasser, weil das einfach dadurch, dass Luft drankommt oder wenn es fault, sind riesige Bakterienherden, Bakterienmyriaden am Arbeiten, um das Zeug aufzuarbeiten. Das ist also völlig wertfrei. Das kann ich so beschreiben, das ist so. Und dann kann ich beschreiben, wie sich das langsam reinigt. Und dann habe ich irgendwann wieder ein Wasser, das nicht ganz so ist, ein bisschen anders ist als das, was sozusagen bevor es verschmutzt worden ist von uns. Das ist aber eine reine Beschreibung. Das ist nicht gut oder schlecht. Mhm. Aber es gibt ja dann, das kennt jeder, die berühmten Gewässergütekarten. Die beruhen auf diesem System, das man festgestellt hat, ist das Abwasser, dann wird das nach und nach gereinigt. Das hat man dann als Saprobie bezeichnet. Das heißt also, Saprobien ist das Fäulniserregende, kommt aus dem Griechischen, glaube ich, irgendwo her. Saprobios, das von dem faulen Lebende. Ne? Mhm. Und das saprobiologische System hat ein vierstufiges System. Das geht vom Gewässer, das geht von der hochsaprobiellen Stufe los und endet in der Oligosaprobie. Das heißt also, da ist es dann wieder Oligo, wenig, da wird wieder wenig von dem an dem faulenden Zeug gearbeitet. Ne? Mhm. Und dann hat man daraus aber eine Gewässergüteklasse gemacht. Die hat aber jetzt mit der Ökologie im Prinzip erstmal nichts zu tun. Das ist eine rein politische Karte. Mhm. Weil man nämlich festgestellt hat, A, kann man das Zeug nicht saufen, B, ist da kein Fisch drin, wenn es verschmutzt ist. Und es ist auch sonst sehr ungünstig, wenn das für uns alle nicht in Ordnung, wenn das so ist. Dann hat man das zur Gewässergüteklasse 4 erklärt und den Oligosaprobienzustand, den hat man zur Güteklasse 1 erklärt. Das ist das Zeug, was man fast trinken kann, das ist super, da wohnen Fische drin, das ist am besten benutzbar für uns. Und dazwischen hat man 4 Gewässergüteklassen oder insgesamt sogar 5 aufgebaut und hat das Ganze mit Farben versehen. Schön blau und schön grün, das Gute. Und schön dunkelrot und orangefarbig als Warnfarben, das Böse. Sprich also das Polisaprobe war also die rote Güteklasse 4. Und das ist eine politische Karte gewesen. Die haben die ganz bewusst so auch eingesetzt in den 50er Jahren. Das hat ein gewisser Herr Liebmann aus München gemacht. Das ist aber eine politische Karte, muss man nochmal wieder betonen. Und die hat ihre Wirkung gehabt. Das heißt, wir haben die Gewässer sauber gemacht. Wir haben jetzt, sind wir wieder auf der Seite, wo die Gewässer alle blau und grün sind, was ihre saprobielle Belastung angeht. Mhm. Dass die dadurch dann immer noch Defizite haben, hat sich erst dann rausgestellt, als das erledigt war. Mhm. Aber das hat, wie gesagt, mit der Ökologie des Gewässers als solches überhaupt nichts zu tun. Das ist eine funktionelle Bewertung. Das heißt, wenn wir gesagt haben, das habe ich sogar selber mitgebracht, als Leitbild gesagt haben, erstmal ist ein Gewässer, das durch anthropogene, also sprich durch menschliche Einflüsse, möglichst wenig verändert ist. Das ist ein gutes Gewässer, weil es sehr viele Ansprüche erfüllen kann. Das heißt, das ist aber eine Wertung, die mit der Ökologie selber nichts zu tun hat.
Er taucht aber als Abwasserkanal gar nichts mehr.
Eben, als Abwasserkanal hat es nur noch eine Funktion. Punkt.
Ja. So. Also die Geschichte der Menschwerdung ist ja eine, dass zu irgendeinem Zeitpunkt vor 7.000 bis 10.000 Jahren hat man mal die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft erfunden. Mhm. Und also um mal wieder ein bisschen trockene Füße zu kriegen in dieser wasserlastigen Aufnahme. Mhm. Man hat ja nichts anderes gemacht, als ein Stück Land halt gesagt, umgewidmet, wie man es heute im Amtsdeutsch nennen würde. Da ist jetzt eben nicht mehr das, da kann nicht mehr wachsen, was will, sondern da wächst jetzt, was ich will. Mhm. Und das, was da wachsen soll, verteidige ich jetzt noch gegen die Einflüsse der Wildnis. Also ich will jetzt nicht mehr, dass die Wildsau da reinkommt und nach Eiweiß in den Acker umdreht. Will ich nicht mehr. Und ich will keine wilden Einkreuzungen mehr in mein gezüchtetes Vieh, damit es halt eben meinem Zweck als Lebewesen gerecht wird. Genau. Und nichts anderes tut ja eigentlich auch, noch ein bisschen höher übers Wasser zu kommen, ein Specht, der ein Loch zu Brutzwecken in einen Baum reinhackt, um da seine Höhle zu bauen, mit vielleicht den Konsequenzen, dass der Baum irgendwann abstirbt, weil er den an einer falschen Stelle getroffen hat. Mhm. Der wirkt ja auch ein und der gestaltet seine Umwelt um. Mhm. Und ich meine, diese Zielvorstellung, also ich sag mal, dieses Also unter ökologischen Aspekten, um diesen Begriff mal wieder zu verwenden, bin doch ich und der Specht und das Wildschwein, wir sind doch alle eigentlich nur Faktoren in einem in sich wirkenden System.
Ja, klar.
Nur, dass wir technologisch eben mächtiger geworden sind durch unsere Kulturleistung.
Ja, und vor allen Dingen, wir sind das ist das Entscheidende daran, wir können das bewusst machen. Also selbst die Biber machen ja nicht bewusst Landschaftsgestaltung. Das heißt, den interessiert eigentlich nicht, dass er da ein Gewässer macht, sondern das ist in seinem genetischen Programm festgelegt. A, muss er schwimmen, B, kann er das. Das hat er irgendwie erworben über seine Evolution und muss das machen. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also selbst wenn man dem, wie das die Amis machen müssen, immer wieder mal seinen Damm weggräbt, der macht wieder neuen. Den muss man einfach tot machen, das hilft nicht. Weil sonst gräbt er wieder, genau an der gleichen Stelle. Der ist so dusselig, das kann er nicht anders. Wir dagegen können. Also wir können uns überlegen, wir stellen einen Damm dahin, welche Wirkungen hat der? Ja. Dann können wir sogar, wir haben aus unserer Erfahrung, wissen wir sogar, was der macht. Ne?
Ja gut, wir lernen auch manchmal, dass wir noch nicht alles berücksichtigt haben.
Ja, ne? Ich will jetzt nicht wieder auf die wasserlastige Seite kommen, aber da könnte man jetzt...
Ja, du hast schon wieder Dämme gebaut.
Ja, aber genauso ist das aber auch mit der Landnutzung. Wir haben ja, wenn man jetzt mal wieder auf die Ökologie kommt und die, was man früher so gerne als die Zeit bezeichnet hat, wo der Mensch in sogenanntem Einklang mit der Natur gelebt hat, also ökologischer Landbau orientiert sich ja an sowas. Das ist im Grunde genommen ja Landwirtschaft wie vor der Einführung des Mineraldüngers. Und das hat zum Beispiel auch einen ganz tiefen Einfluss gehabt auf unsere Vorstellung vom Naturschutz. Dieses Bild, aber im Grunde genommen, wenn man das Bild sich anguckt, ist das eine völlig zerstörte Landschaft, die da bei uns rumturnt, die Caspar David Friedrich gemalt hat, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Das ist unvorstellbar, das ist eine absolut depauperierte Landschaft, wie man sagt. Also wirklich völlig von Nährstoffen entzauberte Landschaft, die hat keinen Wald mehr. Die Bäume, die da rumstehen, die sind alle nur noch Eichel- und Buchenmastäcker, die im Grunde genommen auf riesigen Abständen stehen und die halb kaputt sind. Wenn man sich die anguckt, was das für Baumruinen sind, die kann man noch nicht mal mehr vernünftig für Bauholz gebrauchen. Und das Land darunter ist völlig an Nährstoffen verarmt. Das heißt also, die Leute müssen, um überhaupt teilweise auf den Sandäckern, um überhaupt ihr zweites Korn, das muss man sich mir vorstellen, also doppelt so viel, wie man als Aussaat wieder braucht. Nur um das herzustellen, müssen die rausgehen und die Heiden abplaggen. Das heißt also, die sind mit der Hacke rausgegangen, haben die Heide abgeplackt und haben die dann auf den Kopf gelegt. Und da kannst du heute noch im Münsterland diese sogenannten Eschäcker, das sind also Äcker, die sind 1,5 Meter höher, teilweise 2 Meter höher als die Umgebung. Mhm. Nur um überhaupt Ackerbau betreiben zu können, haben die also Riesengegenden völlig entwaldet, dann noch entheidet und hinterher waren das Wanderdünen. Das heißt also, die letzten Wanderdünen sind im Sandmünsterland erst im Mitte des 19. Jahrhunderts zum Stehen gekommen. Ne? Das ist eine Riesenkulturleistung der Forstwirtschaft gewesen, die mit Fichten oder mit Kiefern zum Stehen zu bekommen. Ne? Und heute wird den armen Förstern vorgeworfen, sie waren damals Schweinehunde, weil sie nicht Eichen genommen haben. Ne? Die waren froh, dass sie das überhaupt mit geschafft haben. Ne? Und das war eine Landschaft, aber die geht uns als romantische Vorstellung und das war zu der Zeit tatsächlich der artenreichste Moment. Ne? Das heißt, also die Top-Räuber waren noch nicht alle ausgerottet. Der letzte Wolf ist, glaube ich, in Westfalen 1880 oder sowas abgeschossen worden oder 1890, keine Ahnung. Mhm. Die allermeisten Kulturfolger, die da waren, waren alle noch in großen Mengen da, weil die Landschaft eben aber völlig übernutzt war. Das wird heute als extensiv bezeichnet. Das ist absolut gequälter Schwachsinn. Das war die intensivst bewirtschaftete Form. Das haben die einfach mit Mechanik gemacht. Ne? Ja. Das heißt, die haben sich totgearbeitet. Die Menschen haben sich totgearbeitet. Ein Bauer hat man gerade 3,5 Leute ernährt. Das muss man sich mal vorstellen.
Jetzt sind heute ein paar hundert, ne?
Ja, ich glaube bei 140 oder so ist ein Bauer. Bei 140, ja. Also jedenfalls absoluter Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ne? Und das sind Vorstellungen, da haben Leute, so Romantiker, da stammt die erste Idee von Naturschutz her aus Europa. Die in Amerika ist ja eine andere gewesen. Die haben ja dann Wildnis entdeckt, ne? Also um die gleiche Zeit, wann machen die dann ja gerade mal die Indianer flach und gehen dann nach Yellowstone und stellen fest, um Gottes Willen, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja unglaublich, wie schön das ist. Aber alle die Leute haben im Grunde genommen erstmal nur aus ihrem Schönheitsaspekt Natur geschützt. Ja. Also nicht, weil sie fanden, das ist jetzt ökologisch, was wir da treiben, sondern einfach aus der schönen Anschauung. Weil das eine Landschaft war, in der sie sich wohlgefühlt haben, in der sie sich erholt haben, in die sie interessant fanden. Also rein menschliche Überlegungen, die da drin gesteckt haben, reine bewertende, wie finde ich das, ganz persönlich. Franklin, der Wilson oder der Roosevelt, die dann da reingegangen sind, die haben sogar noch gejagt in ihren Nationalparks. Ne? Und die haben da also große Expeditionen hingemacht. Weil sie das so einfach toll fanden, aus ihrem damals auch schon stinkenden industriellen Ostküstenwahn in diese freie, großartige Natur zu kommen. Ja. Ihnen hat aber keiner gesagt, dass das auch schon längst Kulturlandschaft war und dass die Indianer leider nur schon tot umgefallen sind, weil, ja. weil sie irgendwelche Pest an den Hals hatten oder weil man sie totgeschossen hat. Ne? Dass das überhaupt keine Wildnis in dem Sinne war, hat ihnen keiner mitgeteilt oder sie wollten es auch nicht wahrnehmen. Ne?
Das ja, mittlerweile hat sich ja so ein Begriff der Sekundärwildnis eingefressen.
Ne? Das ist so, dabei kriege ich aufgerollte Zehennägel. Bei dem Begriff, es ist dermaßen schwachsinnig.
Glaubst du, ich sage das hier zum Spaß?
Ja, natürlich nicht. Das ist wirklich so der absolut gequälte Unfug. Ne? Weil also wie soll Wildnis sekundär sein? Also allein das ist wie eine neue Jungfrauengeburt im Grunde genommen, ne? Die wir da wieder einführen wollen. Es gibt die nicht, ne? Ja. Und es ist auch im Grunde genommen eine Kulturschande, wenn man sich mal überlegt, da haben Förster, wenn wir jetzt mal so von so einem alten Buchenwald ausgehen, einem großen Hallenbuchenwald, der jetzt dann zu sogenannten neuen Urwäldern gemacht werden, also neuer Urwald, man überlege sich mal, der Begriff, ne? Sekundärer Urwald, was das ist, ne? Das ist ein schwarzer Schimmel oder was immer du da machen willst, ne? Das ist ja. Sowas von kontradiktisch in sich, ne? Ist sowas von unfüglich, das ist der, wie gesagt, da könnte ich mich fürchterlich echauffieren drüber. Allein über diese Begrifflichkeit, und die taucht in unserem neuen Naturschutzgesetz auf, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ein solcher Wahnsinn, der ist nicht nachvollziehbar für mich. Und wenn man sich überlegt, dass wenn man denn den Urwald machen will, dann soll man das doch machen. Dann soll man das machen auf einem Acker, dann soll man den liegen lassen, das dauert auch 500 Jahre mindestens. Und dann nicht mehr hingucken, dann ist das in Ordnung. Aber wieso komme ich dazu? Zum Beispiel nehmen wir, wie gesagt, diesen 180-jährigen Buchen- oder Eichenwald. Da haben sich 40 Generationen, oder so viele sind es vermutlich nicht, aber wenn ich mal durch 25 teile, die Berufsgeneration von Förstern hingestellt und haben eine Kulturleistung vollbracht, haben uns da so und so viel Holz hingestellt. Und jetzt kommen wir hin und sagen, nee, war aber scheiße, Jungs, hat uns nicht gefallen, wir machen jetzt mal Wildnis da draus. Und lassen das da jetzt als Totholz rumstehen und gehen weg und schmeißen eure 300 Jahre Arbeit einfach mal so zur Seite. Punkt. Und machen sekundären Urwald. Hä? Bin ich bescheuert oder was? Das ist doch, da fällt mir doch überhaupt nichts mehr zu ein. Das ist ja, als wenn ich hingehen wollte ins Museum und sag, ja, ist schön das Museum hier, aber war scheiße. Gefällt mir nicht so gut. Machen wir lieber eine Ruine draus. Stellen wir Strom ab, stellen wir Heizung ab, legen wir mal ein bisschen Feuer und dann lassen wir es liegen und ist in Ordnung. Ne? Also Schloss ist nicht mehr. Machen wir jetzt eine neue Ruine draus. Ne?
Natur, Natur sein lassen.
Heißt ja, das heißt dann Natur, Natur sein lassen. Natur ist Natur, wir sind Natur. Wir sind nichts anderes, wir sind da sind mich mir ausnahmsweise mal mit Christen einig, obwohl ich ansonsten Atheist bin. Wir sind tatsächlich die Krone der Schöpfung. Da beißt keine Maus einen Faden von ab. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir haben das. Wir sind zurzeit die Spitze der Evolution. Ende. Und wir haben diesen Pickel da oben, den wir auf den Schultern haben, wo es 1,4 Kilo graue Masse drin gibt, nicht ausschließlich dafür erhalten, dass wir den benutzen. Und wir sind das biologische Ende im Augenblick.
Also ich sag mal, als gestaltendes Wesen mit einem Willen und einem Plan, also ich finde es ja auch, ne, in Übereinstimmung mit, also ich verstehe mich auch als Naturschützer,
ja, gerade ja
dann,
da
wenn ich,
da
ich als,
ja,
ja, sind wir ja, ne, so, wir wollen das ja alle, also wenn wir da rausgehen, du eher an deine Gewässer, ich eher in meine Felder und Wälder, dann wollen wir doch Vielfalt sehen, wir wollen möglichst viel sehen und ich finde eigentlich auch, dass wir einen Zivilisationszustand erreicht haben, wo wir zumindest auf eine reproduktionsfähige Restmenge der Arten achten müssen.
Ja, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist völlig unstrittig. Natürlich geht es auch darum, dass wir die Welt erhalten und dass wir unsere Mitgeschöpfe, wie auch immer man die nennen will, hier an dem Leben lassen, soweit es geht. Aber das ist nicht für sich selber. Also das ist nicht so nach dem Motto, ich bin der reine Naturschutz. Es gibt gar keinen reinen Naturschutz.
Ich wollte jetzt eigentlich diese Idee, etwa, also der Sekundärwildnis, die wir ja lange hatten, sich selber als Bestandteil herauszunehmen, und ist ja auch etwas, wo ich mich meiner Verantwortung entledige, als gestaltender
Mensch. Nein, sowieso, nein, das ist sogar eine Maßnahme. Also wenn, ich kann natürlich sagen, ich tue da mal nichts. Das ist aber völlig berechtigt, nur das ist eine, genauso eine Maßnahme, wie ich tue da was.
Ja, ist auch eine Verantwortung, die ich auf meine Schulter nehme.
Ja, die Verantwortung habe ich sowieso. Wenn ich mich zurückziehe, habe ich sie trotzdem.
Ja.
Also wenn dann der Borkenkäfer da reingeht und die Jungs nebenan fertig macht, die weiterhin Waldwirtschaft betreiben wollen, habe ich die Verantwortung eh am Arsch. Mhm. Die habe ich immer. Ich habe die auch dadurch, dass da zum Beispiel von den Straßen her Stickstoff reinkommt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wir haben die Verantwortung für die Welt in ihrer Komplexheit, komplett so, wie sie ist. Hm. Aber wir haben die für uns, nicht für die Welt als solche. Wir müssen die nicht so lassen. Wir können die auch komplett kaputt machen. Das ist der Natur völlig egal. Hm. Wie gesagt, wenn der Asteroid kommt, hat sich die Sache eh erledigt. Dann wird wieder auf Null gesetzt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur es ist eine blanke Lüge zu behaupten, das ist wirklich eine echte Lüge, und da stehe ich drauf, dass es reinen Naturschutz gibt. Das ist kompletter Unfug. Jeder, der dir das erzählt, lügt dich blank an. Das ist nämlich seine Vorstellung von Natur, die er durchsetzen will. Hm. Die heißt in dem Falle Menschen unberührt. Und dabei kommt dann so ein Unfug raus wie sekundärer Urwald, weil die das ganz lustig finden, mal zu gucken, was passiert denn da. Dafür reichen zwar die Naturwaldzellen auch aus, die wir längst haben, um mal zu gucken auf 10, 20, 70 Hektar. Nein, aber weil ich das besonders lustig finde, stelle ich mich hin und sage, ich will das für ein Drittel des gesamten Staatswaldes haben oder für die Hälfte des Staatswaldes. Und verschwende Geld, Millionen, Ressourcen für nichts, für gar nichts, weil das nützt niemandem was. Hm. Nach 200 Jahren guckt sich das wer an und sagt, ey, waren die dämlich? Warum haben die das denn da liegen lassen? Das nützt nicht mal der Diversität was, der Berüchtigten. Denn Buchenwälder sind nicht die hochdivers. Hm. Wenn du da ein paar Fichten reinschmeißt zusätzlich und ein paar sonst irgendwas, was sowieso kommen würde, wenn wir da nicht eingreifen, das ist nebenbei noch bemerkt, ist das sowieso nicht, dass der Urwald als solcher taucht sowieso nicht wieder auf. Da kannst du machen, was du willst, oder du bist ständig am Eingreifen. Hm. Das heißt, das kostet auch Geld, was da weggeworfen wird. Und das für alles, für nichts, für gar nichts, das nützt niemandem was, wirklich niemandem. Also weder Menschen noch der Natur. Weil was will die Natur? Die will gar nichts. Der ist sogar egal, ob da der Borkenkäfer vorkommt. Der ist auch völlig wurscht, ob da der Hirschkäfer vorkommt. Das möchten wir, dass der Hirschkäfer da vorkommt. Das ist interessant. Wir finden das toll.
Naja, Nutzen tut's ja schon denen, die es verkünden, ne?
Ja, natürlich. Die bereichern sich insofern daran. Und sie haben die alleinige Verfügungsgewalt darüber. Das ist ja das Interessante daran, dass im Grunde genommen jedes Fleckchen Erde auch verplant ist auf dieser Welt. Also jetzt will ich nicht mal über der Amazonas auch im Grunde genommen, aber bei uns auf jeden Fall hat jedes Fleckchen Erde mindestens eine Funktion, eher mehr. Mhm. Und das nicht nur in Flächennutzungsplänen, deswegen ist Naturschutz zum Beispiel auch ganz eindeutig eine Form der Flächennutzung. Da beißt keine Maus einen Faden dran ab, das steht nicht nur im Flächennutzungsplan so, Fläche für den Schutz der Natur, wie Fläche für Forstwirtschaft, wie Fläche für Bauen oder Fläche für irgendwas. Naturschutz ist eine Form der Flächennutzung. Hm. Und zwar für diese bestimmte Form, und die sogar häufig sehr exklusiv ist. Also du kannst zum Beispiel Forstwirtschaft und Jagd gehen zusammen. Aber nach Vorstellung vieler sogenannter selbsternannter Ökologen und Naturschützer gehen zum Beispiel nicht Naturschutz und Jagd zusammen. Geht Naturschutz und bestimmte Formen der Landwirtschaft nicht zusammen. Gehen bestimmte Formen von Fischerei und Naturschutz nicht zusammen. Die wollen ja möglichst selber, nur sie selber, haben zu bestimmen, was da passiert und was nicht passiert.
Ist es denn nicht ein Drama, dass dieser Begriff des Naturschutzes so einseitig belegt ist mittlerweile?
Das ist sogar ein sehr großes Drama, der wird sogar noch nach hinten losgehen. Das wird, wann immer wir wirklich auch in wirtschaftliche Notlagen oder in Schwierigkeiten geraten, wird sich das als nicht tragfähiges System erweisen. Also das hat sich ja bereits bei dem Schutz der Kulturlandschaft, der sogenannten, da hat ja der Naturschutz komplett auch nach eigener Definition vollständig versagt. Die Natur, der Naturschutz in der Kulturlandschaft ist im Grunde genommen ein Drama, das ist fast nicht nachvollziehbar, wie schlimm das geworden ist. Auch selbst nach deren eigener Vorstellung, wenn man sich das
mal anguckt. Erzähl mal detaillierter oder gib ein Beispiel.
Ja, eure Rebhühner, die Wachteln. Ja. Mhm. Das ist im Grunde genommen, daran hängt an den Singvögeln, an all dem, was also Kulturlandschaft ausmacht. Denn der Großteil der Singvögel, alles, was Agrarlandschaft ausmacht, Kulturlandschaft im weitesten Sinne, Parklandschaften zum Beispiel eben, was ich beschrieben habe, diese zerstörten Wälder, Hutewälder, die hochgradig Diversität aufweisen. Aber natürlich eine künstliche, durch Menschen erzeugte Diversität. Ein normaler Wald, der da stände, wäre nicht so artenreich. Ganz im Gegenteil. Ne? Im Übrigen meint Diversität auch meistens Artenreichtum und gar nicht Diversität. Aber ich will jetzt nicht den Exkurs in die Richtung machen, was Diversität tatsächlich ist. Was die meinen, ist Artenreichtum. Und da haben sie vollständig versagt. Guck dir irgendeine Wiese an. In dem neuen Naturschutzgesetz soll ja der Schutz des Grünlandes festgelegt werden. Das ist auch Grünland. Das ist aber nur noch ein grüner Acker. Das sind ja gar keine Wiesen mehr. Kannst du dich noch erinnern? Du bist wahrscheinlich auch noch alt genug, wie wirklich eine Blumenwiese aussieht. Geh mal nach da draußen. Was findest du da? Wenn du ein gelbes Ding siehst, dann siehst du, ist das eine Löwenzahnwüste. Ansonsten gibt's da nichts. Da sind keine Blumenwiesen mehr.
Ja.
Und da hat der Naturschutz in dem Sinne vollständig versagt. Und trotzdem versuchen sie noch weiterhin Feuchtwiesenschutzprogramme, bei den Heiden zum Beispiel auch genau dasselbe, weil sie auseinanderfallen haben lassen die Nutzung durch den Menschen, die diesen Zustand überhaupt erst erreicht hat. Das heißt, sie haben versucht dann über Großvieheinheiten, nennt sich das ja dann, und Bewirtschaftungsverträge, zum Beispiel nur noch 2 Kühe auf die Wiese zu lassen, bestimmte Mahttermine festzuschreiben für dieses Grünland mit Bauern, die sie sozusagen bestochen dafür haben, dass sie erst ab 16. Mai oder 16. Juni, je nachdem, mähen, damit dann also die Grünlandarten, die Vögel darin erhalten. Das aber alles unter dem einen Aspekt, diesen einen Vogel zu erhalten oder dieses oder jenes zu machen. Sich mal näher auseinander damit zu setzen, unter welchen Bedingungen die Bauern heute wirtschaften müssen, um das nachzuvollziehen, was die früher gemacht haben, dass sie eben nur spät mähen konnten, weil sie nicht gedüngt haben, weil sie gar nicht konnten. Oder dass sie zum Beispiel sich darüber unterhalten haben, wie sieht das denn aus mit dem Heumachen? Heute macht kein Mensch mehr Heu, sondern die machen nur noch Anwelksilage und verpacken das Zeug in dicke Container, direkt nachdem sie es einmal kurz angetrocknet haben. Allein dadurch ist vermutlich schon ein riesen Artenschwund eingetreten, aber ich habe noch nirgendwo Literatur darüber gefunden, geschweige denn eine Untersuchung von unserem berüchtigten Lanuf, was die Anwelksilage an sich bereits ausmacht an Samenpflanzen, also Blüten gleich Samenpflanzen, was das allein an Verlust macht, weil die nämlich nicht mehr da liegen und 10-mal umgewendet werden, sondern nur noch 2-mal umgewendet werden und direkt in diese Plastikdinger verpackt werden. Kein Schwein hat sich darüber jemals mit den Agrarleuten unterhalten. Die haben eben nicht versucht, was wir bei dieser Emscher-Geschichte gemacht haben, sich mit anderen zusammenzusetzen, zum Beispiel mit Agrarleuten. Ne? Mal zu fragen, wie sieht das denn jetzt aus? Wie viel muss der Mann düngen? Und dann auch mit den Ökologen, mit den tatsächlichen Ökologen oder mit den Pflanzenphysiologen oder mit den Pflanzenkundlern zu fragen, Moment, kann so eine Gesellschaft das überhaupt aushalten? Ist die sofort weg, wenn die gedüngt wird zum Beispiel? Und dann zu sagen, okay, ja, unter den Bedingungen ist aber Landwirtschaft gar nicht möglich unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen. Der Bauer ist ja nicht, der ist ja nicht da und will die Wiese kaputt machen, wo vorher das Geranium drin gestanden hat, wo vorher die Margeriten drin waren. Nur der muss es tun, wenn er überhaupt überleben will. Das haben die dann versucht, mit ihren Bewirtschaftungsplänchen so gießkannenmäßig zu bearbeiten, mhm. Das Thema. Haben sich zum Beispiel auch nicht mit der Flurbereinigung, weil die dann ja gesagt haben, die haben sich nur gewehrt. Ne? Nach dem Motto, die Flurbereinigung ist böse, das Zusammenlegen von Flächen ist böse, die ganzen Hecken verschwinden. Und die ganzen, das ist auch so, das ist alles richtig. Ne? Mhm. Nur kann ich nicht einfach anfangen, das zu verteidigen und mit solchen Geschichtchen da rumlaufen, sondern dann muss ich mal überlegen, was kann ich denn machen wirklich? Habe ich mich schon mal mit Bauern auseinandergesetzt zu fragen, wie hättet ihr denn eine Idee? Könnt ihr so wirtschaften? Nein, könnt ihr nicht. Habt ihr dann die Möglichkeit zum Beispiel einfach aufzugeben und zu sagen, okay, macht mir einen vernünftigen Pachtvertrag, 50 Jahre, so lange kann ich wirtschaften mit meinem Sohn. Und dann mache ich tatsächlich Naturschutz, meinen ganzen Naturschutzhof. Was die heute jetzt zum Beispiel versuchen, teilweise mit ihren ganzen Stiftungen und solche Geschichten, zumindest eben in einzelnen Bereichen solche Dinge aufrechtzuerhalten oder mechanische Bearbeitungen zu machen, hm. Die dem nahe kommen, was man früher gemacht hat. Ne? Hm. Dass man sagt, okay, Heideplaggen geht nicht. Das macht kein Mensch mehr, das machst du nicht mit der Plaggenhacke. Sondern du gehst dann halt hin und rumpelst das Zeug dann mit einer Erntemaschine runter und schmeißt es irgendwo hin. Oder machst einen Eschacker. Aber das ist dann eine reine Geschichte, ob ich das will. Dann muss ich das analysieren und dann muss ich ein System zusammenstellen, kann ich das erhalten? Aber muss ich dann weiterhin Geld zum Beispiel da reinschmeißen in Dinge, die nicht gehen? Das haben die gemacht.
Ja gut, also ich sag mal, da sind wir jetzt so bei den Zielsetzungen, aber jetzt nur mal, ich erzähle immer gerne darum, wie es richtig geht und ich, also was ich im Moment beobachte, ist eigentlich eine Konzentration der Entscheidungsgewalt in die Mitte, also so ein Ludwig der 14. Modell, ne? Wobei man natürlich schon alleine über den Abstand zu den lokalen Verhältnissen die Einsicht in die Erfordernisse verliert. Also ich sag mal, eine trockene Heidefläche hat doch ganz andere Ansprüche als irgendein feuchter Wald. Eine landwirtschaftlich genutzte Fläche wieder anders als irgendwas, wo Weidewirtschaft passiert. Und dass man im Grunde eigentlich die Kompetenz des Bewirtschafters halt nutzt, um da mal mit Empathie reinzugehen und zu gucken, wie kann man denn vorsichtig justieren und übereinstimmende Ziele finden, die man dann halt auch realisieren kann.
Genau das, das ist genau das, was überhaupt nicht passiert ist. Und das ist ja eine Geschichte, die auch aus der Tradition, aus der Deutschen kommt. Naturschutzrecht ist ausschließlich Ordnungsrecht bei uns.
Also was Polizei,
also Polizeirecht, ja. Also einer der ersten Paragraphen, die dir auch im neuen Naturschutzrecht steht, ist, dass die untere Landschaftsbehörde auch eine Sonderpolizeibehörde ist. Punkt. Das steht da. Wortwörtlich. Das ist auch so.
Gut, dass wir das mal in die Presse bringen, oder?
Ja, das muss. das ist doch unfassbar. Ja. Unser Naturschutzrecht ist von Anfang und bis zum Ende ausschließlich Verbotsrecht. Also was alles verboten ist. Geht von Anfang an los, ne? Und nie ist jemand hingegangen zu den Leuten, die vor Ort was leben und arbeiten und wirtschaften, die mal mitzunehmen auf den Weg zu fragen, hör mal, guck mal, so schön ist dein Land, wo du bist. Wollen wir das nicht so erhalten, in Teilen zumindest? Kannst du dir das vorstellen? Hat keiner gefragt, die Bauern hat keiner gefragt. Selbst die letzte Grünlandumnutzung, da gab es von heute auf morgen den sogenannten Grünlandschutz. Ne? Dann sind die Bauern noch rausgefahren und haben in der Nacht noch umgepflügt, weil sie keine Lust hatten, auf Ewigkeiten dazu gezwungen zu sein, das Grünland zu erhalten. Ne? Mhm. Und die einzigen Erfolgsgeschichten, die es gibt in Wirklichkeit, sind dann aber solche Sachen wie Feuchtwiesenschutzprogramme, wo man oder im Mittelgebirge, zum Beispiel in der Medebacher Bucht oder so, wo man dann eben die Bauern oder die Bewirtschafter der Flächen mitgenommen hat und ihnen gesagt hat, worum geht's denn eigentlich? Das haben die denen häufig gar nicht gesagt. Bei den Naturschutzgebietsausweisungen. Den Leuten ist nie gesagt worden, da geht es dann um so abstrakte Dinge wie Erhalt der Artenvielfalt, Erhalt der sowieso Geschichten, das wissen die Bauern gar nicht. Aber die haben das ja nicht mit Absicht, die sind ja nicht Leute, die da rausgehen und sagen, ich gehe jetzt heute mal eben 20 Pflanzenarten umbringen. Ja. Weil ich jetzt meinen Acker sprühe oder so, ne? Sondern also diese Dinge ganz vor Ort zu gehen und mit denen ganz konkret, was ja die in Teilen einzelne Vor-Ort-Initiativen auch von diesen berüchtigten Verbänden dann machen, sowas wie BUND oder NABU, die gehen dann auf den einzelnen Bauern zu, die bieten dem dann an, eine Kooperation, ihm zu helfen, die berüchtigten Kopfweiden zu schneiden, die der sich gar nicht leisten kann. Hm. Oder eben eine Hecke anzupflanzen, was der gar nicht bezahlen kann, obwohl er das jetzt demnächst auch noch als zwangsaufgedrückt bekommt oder das Geld oder das Land dann abgeben kann. Mhm. Alles nur mit Ordnungsrecht, anstatt mit den Leuten hinzugehen und zu sagen, das ist eure Landschaft, das ist euer Leben, wo ihr lebt. Guckt doch mal, das ist doch schön. Das gefällt euch doch auch. Wie können wir zusammen das erhalten? Dieser kooperative Ansatz, dieser Ansatz mit den Menschen, die in der Region, in der Fläche leben, ist nie versucht worden, ist nie gemacht worden in Deutschland. Und jetzt, das neue Naturschutzgesetz setzt dem endgültig, wie beim Jagdgesetz oder noch viel schlimmer als beim Jagdgesetz, haut dem fast endgültig Krone ins Gesicht. Das ist also wirklich es nicht nur ein reines Ordnungsrecht ist, sondern auch noch ein Erpressungsrecht dazukommt. Das heißt also, wer dann sich nicht entsprechend den Vorgaben dieses Gesetzes verhält, wird auch noch um seine Lebensexistenz gebracht, indem man versucht, ihm die Fläche abzunehmen oder ihm unter unendlichen Auflagen das Bewirtschaften zu erschweren.
Ja, dieses also die Menschen von der Welt zu entfremden, in der sie leben, ist ja ohnehin so ein Trend, der nicht ja, nur im Naturbereich ja schon länger zu beobachten ist, ne?
Ja, das ist ja das ist ja genau, also die wenn am besten sollen wir uns die Natur ja nur noch in 3D angucken, zu Hause vorm Fernseher, und ansonsten die Natur da draußen denen überlassen, die das zu genießen wissen, die sich selber für die Auserwählten dieser Welt halten. In dem Sinne nämlich glauben, erkannt zu haben, dass die Welt beseelt ist und ansonsten nicht für den Menschen da ist, sondern für sich selber. Aber das ist die nicht. Die ist ein ganz toter, leerer Planet, selbst wenn sie vor Leben strotzen würde. Wenn sich das kein Schwein mehr anguckt, dann ist es weg. Es kann uns egal sein. Also es kann uns egal sein, ob dieser Planet leer und tot um seine Sonne kreist oder vor Leben brüllt. Wenn wir nicht da sind, wen interessiert das dann noch? Mich nicht mehr, dich auch nicht, nehme ich an. Also es nutzt mir im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Nein, ich habe selber auch im River of No Return Wilderness im Zelt geschlafen und habe, es ist natürlich fantastisch. Ja, also das ist der Middle Fork Salmon River in Idaho. Die größte Wilderness Reserve, die es gibt, aber die tatsächlich Wildnis meint, weil die Indianer da auch schon lange tot sind, die da vorher vielleicht gewohnt haben. Aber da wohnt tatsächlich kein Mensch auf 180 Kilometer Länge und 80 Kilometer Breite oder sowas.
Okay. Mhm.
Und der Fluss, der da durchfließt, ist tatsächlich nur in einer Richtung befahrbar. Deswegen River of No Return. Also auch der beste Kanufahrer kommt das Ding nicht mehr hoch, ne? Weil da so viel Rapids und sowas alles drin ist. Ja, klar ist das. Das ist Grizzly Country und du schläfst da in deinem Schlafsack und die Töne, die du hörst, machen dich nervös. Glaub mir. Das ist
ja.
Und trotzdem war es toll, also diese Adrenalinschübe zu haben und zu wissen, ich bin da alleine. Und natürlich ist das eine unglaubliche Kulturleistung, dass der amerikanische Kongress das zur Seite gestellt hat und hat gesagt, keine Nutzung, keine Erschließung, gar nichts. Das ist noch besser als jede Nationalparkidee. Nur diese fantastische Idee zu verballhornen, uns als sekundäre Wildnis zu verkaufen, ist doch absolut gequirlter Schwachsinn.
Ja, es ist aber verkäuflich.
Das ist Kulturbolschewismus.
Ja, das ist aber verkäuflich. Also es geht ja nicht um Sinn, es geht um Verkäuflichkeit.
Ja, aber offensichtlich ist es verkäuflich. Nur ist das nicht Irrsinn? Ich meine, im neuen Naturschutzgesetz, das ist sogar anscheinend den Naturschutzverbänden quer hochgekommen, stand sogar drin oder steht immer noch drin im Entwurf, dass der Minister per Verordnung demnächst sogar Nationalparke erklären kann. Mhm. Also wenn man sich die Geschichte des Nationalparks vorstellt, ne, dass der amerikanische Kongress sich erst hingesetzt hat und für alle Zukunft und für alle nachkommenden Generationen den Yellowstone Park zum nationalen Erbe erklärt hat und dass die Idee der Nationalpark, dass der daherkommt und demnächst stellt sich Herr Remmel hin und macht in der Senne per Verordnung, ich erkläre dieses hier zum Nationalpark. Welch ein Schindluder das ist. Das ist, wie gesagt, sogar den Naturschutzverbänden aufgegangen, die sie gemeint haben, das wäre dann vielleicht doch besser, wenn das Parlament beschließt. Also, weil das ist auch das ist auch so eine Runterziehen von der Vernunft. Ne? Also das ist, es ist überhaupt unvernünftig zu sagen, Natur und Menschen sind was Getrenntes. Ne? Ja. Es ist schlichte Unvernunft.
Ja, es nimmt auch die Verantwortung. Also ich sag mal so, dieses ich versuche doch auch meinen Nachkommen zu erklären, dass das was Wertvolles ist. Also, dass ich drauf aufgepasst habe und dass die bitte auch drauf aufpassen, damit ihre Kinder wieder und so weiter.
Ja, aber nur für meine Kinder. Genau dafür will ich es haben. Ja. Für mich und für meine Kinder.
Ja, und das ist ein egoistischer Beweggrund. Und in dem Moment, wo ich halt nichts mehr davon haben darf, außer es von ganz weit weg zu bewundern und darüber nachzudenken, ist es mir doch auch nicht mehr am Herzen.
Nö. Und wie gesagt, dem Milan ist es auch völlig egal, ob er gegen eine Windkraftanlage fliegt oder ob es den Milan noch gibt. Mir ist es wichtig, dass es den Milan im Sauerland gibt, dass die da über die Wiesen schweben, dass man die gucken kann. Und da muss ich abwägen, will ich das haben oder will ich da stattdessen lieber Energie machen? Und wie will ich das? Und wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt sind wir wieder beim Wasser, ne, für völlig sinnlose Kleinwasserkraftanlagen, ne, die ganze 20 Leute mit Energie versorgen. Nur einer verdient sich eine goldene Nase daran, nämlich der das Ding betreibt. Und der wird auch noch von unseren Steuergeldern unterstützt. Und der behauptet dann, er macht ökologische Energiegewinnung. Zerhäckselt aber A, die Fische und B, macht er kilometerlang das Gewässer trocken. Und lässt weder hat wer noch zu fischen, noch hat die Wasseramsel was zu futtern, noch sonst irgendwer. Und er alleine verdient Geld. Und das nennt sich dann ökologische Wasserkraft. Da bin ich von allen guten Geistern verlassen oder was? Das ist doch, solche Dinge werden uns verkauft, ne? Und das ununterbrochen.
Ja.
Und Ökologie dient da eben nur als Verkaufsargument im Prinzip, ne? Wird aber überhaupt A, nicht durchdacht und auch nicht ergründet von dem, was sie wirklich macht, ne? Nämlich uns tatsächlich Hintergrund liefern. Was kann ich erreichen, was kann ich nicht erreichen? Denn dafür ist sie ja gut, denn dafür wäre sie auch gut. Nur die Entscheidungen, was wir dann wirklich machen, müssen aus mehreren Gründen dann gefällt werden. Das ist ja nicht nur bei solchen Sachen so, wie wo es besser wird oder wo ich Naturschutz mache, das ist ja auch bei anderen Dingen so. Also wenn man wissen will, wie will man denn Landwirtschaft machen, dann muss ich mich auch darüber fragen, mache ich die wirklich unter den Bedingungen, die ich jetzt habe? Der Landwirt als solcher, der kann nicht anders. Wenn ich dem aber sage, du kannst jetzt hier Biogas machen, ist ja angeblich auch eine Geschichte, die haben sogar die Grünen mit verursacht. Ne? Und wenn ich sehe, was Biogasproduktion alleine an landwirtschaftlichen Schaden anrichtet, das ist doch unglaublich, dass die da den Mais anbauen, um ihn zu vergären. Die Idee war mal vernünftig, ne? Zu sagen, ja, wir machen Überfluss, was wir überschüssiges Zeug haben, das machen wir zu Biogas. Das ist vernünftig, das lässt sich machen. Und jetzt habe ich riesen Maisäcker, die versaubeutel ich in Silos und lasse sie vergären für nichts. Das ist nicht mal mehr für Tiere Gebrauch, das Zeug, ne? Wenn das wenigstens noch durch ein Schwein durchginge und dann anschließend die Exkremente, jetzt sind wir wieder bei der Sauerei, ne? Nur die Exkremente vergären würde, dann ließe sich das ja noch sinnvoll darstellen. Aber und die sitzen dann mit ihren Dingern, die machen riesen Probleme zum Beispiel sowohl im Gewässerschutz als auch bei der Diversität, bei allen Dingen, ne? wenn du solche Sachen hast, ne? Das sind aber ökonomische Bedingungen, die ich da gestellt habe. und nicht ökologische. Den kann ich jetzt nicht verkaufen, nur machen wir ökologischen Mais anbauen. Ne?
Ja, guck mal, die Dinge, die haben ja immer mehrere Dimensionen. Ich meine, die eine, über die wir hier ja meistens reden, ist es denn sinnvoll? Das ist so der eine Teil. Der nächste Teil ist es bezahlbar? Der dritte Teil ist es verkäuflich in irgendeine Öffentlichkeit? Und der vierte Teil ist es politisch durchsetzbar?
Ja gut, bei Politik ist natürlich die Frage immer die, reagiert Politik eigentlich oder setzt sie selber Maßstäbe? Das ist ja nun auseinandergefallen. Die grüne Politik setzt ja Maßstäbe. Das hat man ja jetzt zum Beispiel bei den Verhandlungen gesehen, um die Koalitionsvereinbarung. Das ist der SPD ja erst aufgefallen, dass sie ganz konkret sich vier Gesetze eingehandelt hat, nämlich Landesjachtgesetz, neues Naturschutzgesetz, neues Landeswassergesetz und was noch kommen wird, ist das Landesfischereigesetz, das sie gar nicht gemerkt haben. Das haben sie aber in der Koalitionsvereinbarung mit unterschrieben, weil da stand die in der grünen Landesregierung. Die haben ja eine Ideologie, die dahinter steckt.
Ja, ich weiß nicht, ob das was mit gemerkt haben zu tun. Also was ich im Moment nur bundesweit sehe, ist, dass dieses ganze Thema Umwelt, Natur und Tiere, das wird von den etablierten Parteien gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Richtig. Weil die nämlich Angst haben, so interpretiere ich das, keinen Koalitionspartner mehr zu haben.
Genau.
Und der einzige Koalitionspartner, der im Moment geeignet ist, sind halt eben die Grünen.
Und die laufen mit einer Ideologie durch die Gegend. Die haben eine ganz feste Weltanschauung, das ist so. Die wird als ökologisch verkauft, ist sie aber in Wirklichkeit nicht.
Ja, ist ja,
die macht hat, ja keinen die, Sinn. Die hat, mit allem, die hat mit allem zu tun, aber nicht mit Ökologie, sondern die ist eine bestimmte Art von Herrschaftsgedenken, die dahinter steckt. Die wollen anderen Leuten aufzwingen, so zu leben, wie sie sich das vorstellen. Nämlich aus der Natur rauszubleiben, ihnen die zu überlassen. Und ansonsten vegan zu leben, wenn es denn irgendwie geht. Ne?
Ist denn nicht viel eher die Frage, wie kriegt man denn die großen etablierten Parteien dazu, sich wieder auf dieses Feld zu begeben, dieses Themenfeld?
Das wäre die interessante Frage, ja. Sich wieder darauf zu besinnen, das ist ja auch unschick zu sagen, wir sind für die Menschen da. Man müsste aber genau das machen. Man muss denen die Argumentation um die Ohren hauen, dass die behaupten, sie seien die Weltretter. Die behaupten ja, sie wollten die Welt retten. Tun sie aber gar nicht. Weil ohne die Menschen, haben wir ja festgestellt, habe ich vorhin schon gesagt, ohne die Menschen ist die Welt eh nichts wert.
Ja,
wem wollen die retten? Also dem Alien oder E.T.?
Ja.
Für wen wollen die Welt retten? Das ist ein völliger, vollkommener Schwachsinn. Die ist nur für uns da. Und die ist für uns da und deswegen haben wir die Verantwortung dafür. Und die SPD und die CDU und die FDP haben die genauso wie die Grünen. Die dürfen sich nicht aus der Verantwortung drücken. Und wie man sie davon wieder überzeugt, zu sagen, ihr seid A für die Menschen da, aber das bedeutet auch, dass ihr euch um die in seiner Gesamtheit kümmert. Nicht nur das schnelle Internet, was der da haben will und die Zuwanderung oder die Flüchtlinge, die da sind, sondern auch das Leben der Menschen als solches. Und dazu gehört eben auch die Ausbeutung zum Beispiel der durch die, denn wo die, das ist ja das Schöne daran, wo sitzen diese Naturschutzleute alle? Die sitzen in den Großstädten. Das sind alles, wenn man sich die genauer analysiert, die Wähler auch davon oder die Leute, die sich im Naturschutz engagieren, die sind meistens sozial gut abgesichert, häufig eben über sogar im öffentlichen Dienst angestellt und haben also überhaupt keine Sorgen, wohnen in der Stadt und erzählen dem Landvolk, wie es sich benehmen soll und was es tun oder was es lassen soll.
Ja, ich muss die ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich lebe ja im Grunde auch noch so zumindest am Rand der großen Stadt.
Ich lebe auch mittlerweile in der Großstadt. Ich bin zwar, wie gesagt, gelernter Sauerländer, aber ich wohne, wie ich irgendwann festgestellt habe, schon viel, viel länger
in
der Großstadt, als ich auf dem Lande gewohnt habe.
Also ich merke nur in den Gesprächen, also ich arbeite mich ja selber im Grunde eher aus der Stadtperspektive in den ländlichen Raum hinein, also so rum. Und merke halt, wenn ich mit den Städtern rede, dass die diese Zusammenhänge überhaupt nicht auf dem Radar haben. Die sehen über diese vielen Wertschöpfungsketten und diese Arbeitsteiligkeit eben einfach nicht mehr, wo die Wurst im Regal herkommt und wo das Gemüse wächst. Das ist abstrakt geworden, virtualisiert und in dieser virtualisierten Welt kann man natürlich Bilder implizieren und das ist aber auch etwas, was der ländliche Raum verpasst hat.
Ja.
Das haben die einfach über Jahrzehnte komplett verpennt, dass da eine Gedankenwelt entsteht, zu der die keinen Zugang haben und wo die auch keine Botschaften mehr drin platzieren.
Ja, und auch ihre Bedeutung für die Stadt haben sie ja gar nicht mehr klar gemacht. Ne? Also ja. Ich meine, die Leute, die FSK kaufen, also die Möbel kaufen wollen in der Stadt, denen ist nicht klar, die meinen, sie tun da was Gutes. Ne? Denen ist nicht klar, dass FSK auch bedeuten kann, dass das niedergehackter Urwald ist, auf dem eine Plantage jetzt wieder steht. Das heißt also, das, was wir schon lange in unseren Wäldern haben, nämlich Nachhaltigkeit, erst ganz schwierig wieder eingeführt worden ist. Und dass sie glauben, sie würden unseren Wald damit schützen. Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Ne? Warum nehmen wir denn nicht unser Holz dafür, diese Dinge zu machen und lassen den FSK-Wald erstmal in Frieden? Ne? Oder solche Dinge, dass eben die Stadt gar nicht weiß, was ist eigentlich auf dem Land los? Ne? Dass da eben Menschen arbeiten und wirtschaften. Dass die Bauern ja, dass die, ist denen klar. Also ich meine, das sieht man dann mal beim Milchpreis. Ne? Dann fragen die sich ja, was bedeutet das denn? Ja. Aber das ganz real, es bedeutet, entweder ich habe einen Hof oder ich habe keinen Hof. Und dass das 2 Cent Unterschied sind oder 3 Cent Unterschied sind am Liter Milch für jemanden, das ist denen doch, wer weiß das da von denen? Ne?
Ja, es ist, wir müssen denen helfen. Also ich kann es nur
eben,
sagen.
Oder eben zum Beispiel den Leuten zu sagen, du musst keine Angst vorm Wolf haben. Ne? Das kann ich natürlich wunderbar sagen,
wenn ich da nie mit zu tun habe.
Wenn ich in der dritten Etage in Köln wohne oder meine Tochter über einen Ring in Bochum zur Schule fährt. Das sieht ganz anders aus, wenn ich irgendwo in Uelzen auf der Heide bin und meine Kinder fahren mit ihrem Fahrrad irgendwo hin. Des Nächtens, da mache ich mir vielleicht doch ein paar Gedanken. Natürlich kann ich mir sagen, klar, Wölfe greifen nicht an, normalerweise. Ja. Ja, und normalerweise fallen auch nicht Kinder in der U-Bahn um oder werden gestohlen oder vergewaltigt. Und deswegen ist die Gefahr trotzdem da. Und ich mache mir Sorgen als normaler Elternteil. Wieso kann ich behaupten, die sind dämlich? Wie kann ich mich in der Stadt hinstellen und sagen, die Landbewohner sind blöde, weil sie das nicht begreifen? Dass sie wieder mit den Top-Räubern zu leben haben. Was für eine Unverschämtheit. Die sollen das machen. Ja, klar sollen die machen. Die sollen auch noch mal mehr liefern. Ja. Ne? Die sollen gesunde Lebensmittel liefern. Sie sollen die frische Luft liefern. Und sie sollen auch noch möglichst keine Insektizide verwenden oder sonst irgendwas. Ne? Öko-Lebensmittel für den Preis von einer Pizza vom Aldi. Ne?
Ja, es ist nicht so einfach. Also wenn ich... wenn ich von intensiver Landwirtschaft auf den sogenannten Öko
in Anführungszeichen Landbau... Die ist heute so extensiv, wie sie nie gewesen ist, die Landwirtschaft.
Ja, wollt nur drauf hinaus, ich brauche ja dann, wenn ich den halben Ertrag nur noch habe, auch die doppelte Fläche.
So ist es.
Und dann habe ich weniger Platz für naturnahen Raum. Und ich belaste ja auch wieder Länder in weniger prädestinierten Lagen, wo halt die Lebensmittel schlechter wachsen und braucht da vielleicht die 10-fache Fläche auf einmal für den gleichen
also
Ertrag.
Wir importieren jede Menge Ökolebensmittel. Also wir sind nicht mal in der Lage, unseren eigenen Ökolebensmittelmarkt voll zu machen. Das passiert einfach nicht. Aber auch deswegen, weil die Leute nicht bereit sind, das zu bezahlen.
Also die Tellerränder will ich einfach nur überwunden wissen. Ne? Das ist eigentlich das, was ich gerade mal drüber hinweg und in die Vernetzung gehen. Eben in dieses ökologische Denken, in dieses Beobachten,
richtig,
wie es zusammenwirkt.
Ne? Wie, dass ich aber wirklich alle Faktoren analysiere und mich nicht hinstelle, sage, der soll machen.
Und vor allem nicht denken, ich bin fertig.
Ja.
Ich bin nämlich nie fertig.
Das ist das Problem. Ne? Also das ist ein Prozess, der ewig weitergeht. Das ist überhaupt keine Frage. Und eben, wie gesagt, nicht anderen Leuten vorzuschreiben, du hast das jetzt so zu machen, ne? Ohne ihn selber gefragt zu haben, wie sieht denn seine Situation dazu aus?
Es ist doch das Erste, dass ich mir halt erstmal ein gemeinsames Bild mit meinem Gesprächspartner verschaffe, in dem ich arbeiten kann. Und dann halt vorsichtig mal justiere, Thesen aufstelle, wenn ich an den Rädchen drehe, ob damit eine Veränderung im richtigen Sinne überhaupt denkbar und möglich ist.
Ja gut, aber das setzt voraus, dass du tatsächlich nicht bereits mit einem festen Glauben an die Sache drangehst.
Ne? Ja, über Dialog wird doch immer schwadroniert. Dann sollen sie es mal tun.
Ja, aber das ist ja das, was gerade die Grünen vermeiden wie die Pest und der Teufel das Weihwasser, wie du vorhin so richtig sagtest.
Ja.
Also gerade da wird ständig darüber schwadroniert, dass man vor Ort beteiligt und dass man die Betroffenen mitnimmt. Was passiert am allerwenigsten gerade in dieser Form der Gesetzgebung, dass die Betroffenen, die wirklich damit zu tun haben, mitgenommen werden, geschweige denn überhaupt nur ernst genommen werden. Hm. Im Gegenteil, die werden ja für blöd verkauft. Die werden ja sogar mit propagandistischen Mitteln als für dämlich erklärt. Ne? Also ich erinnere gerne an unseren guten Freund Rüsse da, den grünen Politiker, der sich da hingestellt hat bei der Demonstration von den Jägern und gesagt hat, Sie müssen mal anerkennen, dass wir die Mehrheit haben. Wie kommt der Schweinehund dazu, sowas zu behaupten? Der hat die Mehrheit überhaupt nicht. Der hat die sich von der SPD erpresst, geliehen vielleicht. Und trotzdem stellt er sich hin und sagt denen da, wir sind die Mehrheit. Bei ganzen 7% oder 14%, was sie da haben. Ich weiß es nicht genau, was derzeit der Anteil in Nordrhein-Westfalen ist. Das ist doch unglaublich, oder?
Ja, also ja, aber so funktioniert dieses Geschäft, ne?
Also ich meine, dass wenn ich eine feste Überzeugung und Glauben habe, dann brauche ich mich durch simple Tatsachen überhaupt nicht beeindrucken zu lassen.
Ja, so ist es.
Also was brauche ich dann noch Tatsachen, wenn ich eine feste, gute Ideologie habe? Ne? Ich meine, dass die DDR daran auch schon gescheitert ist und die Realität sie irgendwann eingeholt hat, ist eine völlig andere Frage. Und die wird uns auch einholen, die Realität. Und gerade die Leute, die diese feste Ideologie vertreten, und behaupten, ich muss die Menschen entfernen aus ihrer Umwelt, aus ihrer Natur. Die werden sich schwerst ins Fleisch schneiden. Das wird so in die Hose gehen. Das geht ja vor allen Dingen auch sogar gegen die ansonsten so häufig internationale Vernetzung. Da steht ja extra drin, gerade in der Biodiversitätsstrategie, in der globalen, steht drin, nachhaltige Nutzung.
Ja.
Als eine der Grundvoraussetzungen zur Erhaltung der Biodiversität.
Ja.
Und nur nachhaltige Nutzung hilft uns. Wobei ich, wie gesagt, gar nicht ausschließen will. Es kann auch Flächen geben, die zur Seite gestellt werden sollen. Okay, muss man drüber reden. Nichts tun ist genauso eine Maßnahme, wie wir es zu machen. Mhm. Nicht nur planungsrechtlich, sondern ganz real.
Ja.
Ja, aber es ist eine Maßnahme. Ich muss mich dazu bewusst entscheiden, ich muss die Folgen bedenken und ich muss allen mitteilen, warum ich das mache. Mhm. Und zwar vernünftig. Und nicht behaupten, ich will hier neue Natur, ich will neue Natur machen oder neue Wildnis machen. Sondern ich will das, weil ich gerne sehen würde in 20 Jahren, wie es sich ausguckt. Oder ob da dann tatsächlich der Hirschkäfer reinkommt in das Totholz. Oder was passiert damit? Das ist meine Neugier. Das ist mein Bewusstsein darüber, was Ökologie ist. Oder wie das da funktionieren könnte. Als interessante Geschichte. Das ist eine völlig legitime Neugier. Das ist auch ein legitimes, selbst mir geht ja das Bewusstsein auf. Ich fahre ja auch mit meinen Kindern nächstes Jahr nach Skandinavien ans Nordkap und setze mich mal mit denen eine Nacht lang, beziehungsweise dann wird es Tag sein, weil da immer Tag ist um diese Jahreszeit, einfach mal nach draußen, um Leere zu fühlen, auch mitzunehmen. Das ist ja in Ordnung. Ja. Und die muss ja auch da sein. Und dann ist es halt, aber ist mir trotzdem klar, da oben wird auch genutzt. Die Rentiere laufen da nicht freiwillig rum. Die sind alle, die gehören wem, auch wenn sie nicht so aussehen. Die rennen in der Landschaft rum und deren Marken in den Ohren bedeuten irgendwas. Ne?
Ja.
Und selbst die Rentiere, die in der kanadischen Wildnis rumgelaufen sind oder immer noch rumlaufen, im Prinzip gehörten die wem? Mhm. Nämlich den Indianern, die da nicht mehr sind. Und die Walrosse und was weiß ich nicht, wer gehören im Prinzip den Inuit, wenn man das so will. Mhm. Wenn man das Wort gehören haben will. Aber wenn das ihre Lebensgrundlage ist, dann ist das ihre Lebensgrundlage. Trotzdem ist das Land so gut wie leer. Deswegen kann ich aber nämlich behaupten, das muss jetzt so leer bleiben. Und ich bevormunde die Leute da. Genau das Gleiche passiert doch mit uns. Ich kann doch nicht zu dir hingehen, zu den Bauern und sagen, du machst das jetzt so, wie ich das will. Nur weil ich sagen will, du musst jetzt für die Biodiversität arbeiten. Ein Scheißdreck muss der. Der muss überhaupt nicht für die Biodiversität arbeiten, der muss erstmal für sich arbeiten und muss den Boden, die Bodenfruchtbarkeit erhalten, damit sein Sohn das auch noch machen kann oder seine Tochter.
Ja, und dann wenn idealerweise gute Kompromisse finden.
Und ne? Wenn ich mit ihm das vereinbaren kann, dann kann ich immer noch dafür sorgen, dass er da weiterhin einen Streifen liegen lässt oder sonst irgendwas macht, damit er und wir zusammen dann hinterher einen Braunkehlchen gucken können. Aber dann muss der das auch verstehen und muss es auch wollen.
Ja, tragen auch.
Klar, ja, eben. Was nützt es ihm, wenn er schon wieder eine Leistung für die Städter erbringen soll, die ihm noch möglichst noch keiner bezahlt? Der liefert ja eh schon. die ganze Zeit. Das Land liefert der Stadt. Also das ist sogar eine Erkenntnis, die längst auch in der Soziologie angekommen ist und auch in der Ökonomie völlig klar ist. Die Stadt verwaltet das Zeug nur noch und verbraucht es nur noch. Also Städte sind im Grunde genommen aus ökologischer Sicht eine Katastrophe, mal wenn du so willst. Ne? Also wenn wir schon bewerten, ne? Da wird unendlich
verbraucht. Jetzt bau mal keine Fronten auf.
Da wird, so aber, wenn du so willst, da wird unendlich nur verbraucht, verwaltet, heiße Luft gemacht, sonst nichts. Ne? Also im Grunde genommen, was hat das Land davon?
Ja, ich sag ja, aber wir müssen ja die Mauern abbauen. Wir müssen ja gucken, dass die Leute wieder ein Verständnis füreinander kriegen und miteinander gute Lösungen finden.
Genau, das ist natürlich die Angelegenheit. Aber du musst, wie gesagt, das hilft aber nur dann, wenn die Leute, die die angebliche Ökologie und den Naturschutz vertreten, auch in der Lage sind, endlich zu erkennen, dass sie nichts gegen die Leute unternehmen können. Das ist ja eine Geschichte, die muss einmal aufgebrochen werden. Die dürfen nicht von sich glauben, sie hätten aus ihrer Überzeugung, dass sie die Richtigen sind, die Guten sind, dass die Meinungshoheit und die Meinungsübernahme für alle anderen. Sie dürften für die bestimmen, wie die das Land zu nutzen haben, wie die sich selber zu verhalten haben, was die zu tun oder was die zu lassen haben. Aber das ist genau das, was die machen. Also ich denke, da von dem Veganertag wollen wir gar nicht reden. Oder von meinem Lieblingsthema, wo ich eigentlich herkomme, vom Kormoran, dass man einfach behauptet, es sei Natur, dass dieses Vieh eingefallen ist in unsere Gewässer und die Gewässer leer frisst und die ganzen Leute, die nutzen wollen, zu ihrer Freizeit oder zur Fischerei oder sonst was, müssten das einfach dulden. Das sei nun so.
Da ist was in Vorbereitung.
Das ist unfassbar, dass man so mit den Leuten umgeht. Ne?
Siegfried, du hast richtig Druck auf dem Kessel, das finde ich gut.
Ja.
Und du hast ja auch wirklich Expertise in dem Zusammenhang. Das ist echt gut. Ich habe am Ende immer ganz gerne ein Licht, dem gefolgt wird, eine positive Botschaft.
Ja, wenn ich die mal hätte, außer meinen Kindern.
Ne. Hast du irgendwas, was für die Ewigkeit ins Internet muss?
Für die Ewigkeit ins Internet?
Das bleibt ja für immer, wird ja in 500 Jahren noch gehört.
Ja, dass man wirklich sozusagen den Menschen ernst nimmt als derjenige, der die Verantwortung für die Welt hat, aber für den sie auch da ist. Das heißt also, wir kommen sowieso nicht aus der Verantwortung für das, was wir tun, raus. Nur müssen wir das eben ernst nehmen und nicht so tun, als ob wir eine zweite Welt hätten, die neben uns existiert. Das ist mir ganz wichtig. Und dass man eben sagt, es geht darum für mich und jeder, der das tut, warum will ich was erhalten? Und das ist für den Menschen. Und dazu gehört eben auch zu sagen, ich muss eingreifen, ich muss lenken, ich muss steuern. Wir verlangen von den Afrikanern, dass sie ihre Fauna erhalten, in completo. Dass sie das aber nur können, wenn sich das für sie auch lohnt, haben viele Leute bereits erkannt. Das Gleiche muss aber auch für uns gelten. Für die Ewigkeit wünsche ich mir eigentlich, das sollte vielleicht im Internet bleiben, dass wir als Menschen unsere Natur pfleglich behandeln und sie genauso so nutzen, wie wir es mit unseren Kindern haben wollen, sie als Kind betrachten, tatsächlich sie weiterzuentwickeln und nur so viel Vergnügen mit ihr zu haben, wie es wirklich erforderlich ist.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dich, dein Wissen und deine Leidenschaft, was du hier hinterlassen hast.
Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Bin mal gespannt, ob es auch eine vernünftige und positive oder eine negative Reaktion gibt, überhaupt Reaktionen gibt, weil da bin ich immer gespannt drauf, was die Leute sozusagen dazu zu sagen haben.
Wird es geben.
Alles klar.
Die Hörer werden immer verlässlicher. Ja, da noch in eigener Sache. Ich hatte ja jetzt einige Monate Pause. Ich glaube, Ende Mai hatte ich die letzten Sendungen gemacht. Jetzt ist November. Zwischendurch kamen echt Anfragen. du wirst doch nicht aufgehört haben, mach das weiter, wann kommt denn die nächste Sendung? Und auch ein paar noch ganz schöne Kommentare, die so zu einzelnen Sendungen eingefallen sind, auch ein paar Sachgeschenke, also von meiner Amazon-Liste kamen ein paar Bücher rein. vielen, vielen Dank dafür, das motiviert total. Ich muss aber auch sagen, da waren ein paar dabei, die hatten schlechtes Gewissen, dass sie nicht ein bisschen mehr unterstützen. Und das hilft wirklich, weil ich habe mittlerweile hier so den Großraum Rheinland an Gesprächspartnern weitgehend abgegrast. Und wenn ich mal eine Reise unternehme an ein Ende dieser Republik, dann kostet das halt einfach Fahrtkosten und Übernachtungen. Und ich kriege das nur dargestellt, letztendlich durch eine Finanzierung, die über die Hörer zurückkommt. Und ich mag einfach keine Werbeeinblendung in diese Sendung reinbauen. Und die soll auch jeder hören dürfen. Deshalb möchte ich die einzelnen Sendungen auch nicht kostenpflichtig machen. Also tut euch keinen Zwang an und am besten richtet da irgendwie einen kleinen Dauerauftrag ein. Ich nehme alles ab 1 Euro aufwärts. Dann kommt hoffentlich ein bisschen was zusammen, dass ich eine ordentliche Sendefrequenz hier aufrechterhalten kann. Ich muss ja schließlich auch von irgendwas leben. Wieso schüttelst du jetzt den Kopf? Okay, ich sag vielen Dank nochmal.
Wieso leben? Du weißt doch, Nutzen. Wem genau. Es nützt, genau das ist es.
Ja.
Man soll davon leben können, das ist genau das Wichtige daran.
Also mir macht es auf jeden Fall nach wie vor Spaß und jetzt geht es auch hoffentlich in höherer Taktfrequenz weiter. Ein paar Sachen sind in Vorbereitung. Also bis bald. Vielen Dank.
Viel Erfolg damit. Tschüss.